Aber selbst wenn du es wärst, dann würdest du ja trotzdem sagen, dass du kein Geheimagent bist.
Ja, das stimmt.
Weil du bist der Geheimagent.
Ja, ja, ist richtig.
Also wir können deiner Aussage jetzt also nicht unbedingt zu 100% trauen.
Vielleicht bin ich ein Geheimagent.
Vielleicht bist du ein Geheimagent.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Wir sind mal wieder zu zweit unterwegs.
Das stimmt. Das heißt, wir begrüßen unsere lieben Zuhörer zu einer Amiga-Sprechstunde und laden natürlich auch herzlich dazu ein, mit uns aktiv mitzublättern. Wir haben uns nämlich heute mal wieder eine Amiga Games geschnappt. Die Ausgabe 893. Es geht langsam voran, aber ich habe vorhin gesehen, als ich auf der Seite Kultmax gewesen bin, um mir das PDF zu der Ausgabe runterzuziehen, dass es ja noch wirklich einiges gibt, was vor uns liegt. Und das hat mich beruhigt.
Ja, ja, wir haben definitiv noch ein bisschen was zu tun. Für ein paar Ausgaben, für ein paar Jahre tatsächlich, können wir das ganze Format hier noch ohne Probleme bespielen.
Es gibt so viele Magazine.
Genau. Und wenn wir irgendwann mal da ankommen, dass wir da durch sein sollten, ey, ganz ehrlich, dann fangen wir auch wieder von vorne an. Wir haben doch bis dahin sowieso alles vergessen. Man denke nur an unsere Joker-Besprechungen.
An welche? Ich weiß nicht, was du meinst.
Weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Keine Ahnung. Nee. Joker, nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Kenne ich nicht.
Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt mitzublättern, dann könnt ihr das gerne tun und ebenfalls auf die Seite kultmax.com gehen. Da gibt es einen ganzen Haufen wunderbar digitalisierter alter Magazine und unter anderem auch die Amiga Games in fast vollständigen Jahrgängen. Oder ich glaube, es sind sogar alle vollständigen Jahrgänge.
Ja, Amiga Games müsste tatsächlich komplett vollständig sein.
Und da könnt ihr euch ganz easy das PDF zu dem Heft, das wir heute besprechen, 893 runterziehen und mit uns blättern. Wir werden zwischendurch immer Bescheid geben, wenn wir umblättern, damit wir da einigermaßen synchron sind. Ihr könnt euch natürlich aber auch einfach berieseln lassen, euch zurücklehnen, die Augen schließen und ja, euch vorstellen, was wir hier so sehen.
Ja genau, wir beschreiben ja auch so ein bisschen, was wir sehen. Vielleicht, das würde mich tatsächlich mal interessieren, vielleicht beschreiben wir auch total scheiße, wenn irgendwer mitblättert und sagt, hä, was geht ihr denn da gerade ein? Das und das ist doch viel, viel wichtiger. Sagt's uns in den Kommentaren. Ein früher Aufruf.
Genau, lasst uns nicht dumm sterben.
Genau. Oder wir machen alles richtig, dann sagt uns auch. Also sagt uns auf jeden Fall irgendwas. Egal. Lasst uns mal anfangen, das Magazin anzuschauen. Wir haben ein wunderschönes Cover, wie ich finde, auf dem ein ganz tolles Spiel ganz groß beworben wird, nämlich das Spiel Syndicate.
Der neue Hit der Populous-Macher.
Ja. Und Syndicate, kommen wir ja gleich noch zu. Das war schon sehr besonders damals und ich finde auch, dass dieses Cover irgendwie sehr besonders aussieht auf eine Weise. Also ich finde, wir haben ja in den letzten paar Ausgaben öfter mal von der Hemdsärmlichkeit oder dem nicht ganz so professionellen Design, da haben wir schon mal ein bisschen ja drüber geschmunzelt zumindest. Und ich finde, diese Ausgabe sieht recht gut aus. Ja, es ist nicht alles perfekt. Aber ich finde, das sieht schon alles recht gut nach aus einem Guss aus. Ein bisschen vollgepackt, aber trotzdem gut.
Ja, da gebe ich dir recht. Also außer, dass man die gelbe Schrift auf dem Hintergrund nur schlecht lesen kann oder auch die weiße Schrift, wenn ich da so unten links in die Ecke gucke, das, ja, naja, hätte man noch ein bisschen netter machen können. Aber so insgesamt ist das so von den Proportionen schon nett. Also der Charakter aus dem Syndicate-Spiel, dieser Agent, der hier so groß zu sehen ist, der ist schon schön in Szene gesetzt. Mhm. Wenn es nicht gerade aus dem Jahr 93 käme, würde ich sagen, hier war ChatGPT beziehungsweise irgendein anderes Bildgenerierungstool am Werk. Aber nee, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Neben Syndicate haben wir aber noch ein paar andere Informationen. Wir haben hier zum Beispiel noch ein bisschen kleiner in einem Kasten War in the Gulf. Das ist der Nachfolger von Team Yankee, der hier im Härtetest bestehen muss.
Mhm.
Wir haben exklusiv Lothar Matthäus das Spiel. Mal gucken, was uns da erwartet.
Mhm, ja, dann haben wir noch Alien Breed 2, das Entwicklertagebuch zum neuen Team 17 Spiel. Mhm. Aha, ich habe Team 17 gesagt. Und die Demo-Discs mit über 10 Disketten zum Bestellen, was auch immer das jetzt gewesen ist.
Das werden wir gleich herausfinden.
Mhm.
Und es gibt hier noch so einen kleinen Störer ganz oben, nur noch 5,90 Mark.
Mhm.
Also wir haben hier eine Preissenkung. Das heißt nämlich, 1,10 Mark ist es günstiger geworden. 7 Mark hat es sonst gekostet. 5,90 Mark, wie kommt das wohl?
Ja.
Dünneres Papier, weniger Seiten, mal gucken.
Genau, wir schauen einfach mal. Außerdem gibt es unten in der Ecke noch ein Außerdem, nämlich Clubwork, die Seite für Amiga-Clubs, Graft Gold, Entwicklertagebuch, PD und Shareware, Games Guide und Tests zu Morph, Yojo, Aisha 2, Legend und vielen anderen.
Na gut, also das Cover verspricht schon mal ordentlich Qualität. Gucken wir doch mal rein, ob der Rest es auch halten kann. Und wie es meistens so ist, Rückseite vom Cover, erste Seite haben wir erstmal eine Werbeanzeige. Microprose bewirbt hier ein paar Flugsimulationen, Harrier, Jumpjet, Gunship 2000 und Flying Fortress. Sieht ganz nett aus.
Mhm, hatten wir auch schon mal.
Ja, ja, die findet man hier öfter mal.
Mhm.
Und auf der danebenliegenden Seite, dem Editorial, da lacht uns unser Freund Hans an. Hans Ippisch, leitender Redakteur, hat so einen Sakko an oder was ist das? Könnte auch ein Pullover, nee, Pullover ist
das. Das ist ein Pullover, definitiv. Ja. Der ist so gestrickt, ja, ja.
Ein schön gemusterten Hemd.
Ah, sieht schon fies aus, das Hemd.
Ja, ja. Genau, der holt uns hier so ein bisschen ab. Und dann haben wir hier im Editorial noch so ein paar andere kleine Infos. Zum Beispiel blickt uns hier Rudi Stember lässig sitzend in seinem Studio an auf dem Foto. Rudi Stember, der Soundguru, so wie er hier genannt wird, hat zum Beispiel die Musik von Das Schwarze Auge oder von BC Kid gemacht. Der wird uns hier sicherlich auch nochmal in der Ausgabe überraschen.
Mhm.
Und ja, so ein paar kleine Syndicate-Screenshots, da kriegt man schon ein bisschen Bock auf das Spiel.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten, was haben wir hier noch? Wer ist denn der Mann mit den langen Haaren?
Ich weiß nicht, er trägt auf jeden Fall ein Saxon-T-Shirt, das kann ich erkennen. Da steht aber nicht, wer das ist, ne?
Nee, von Graft Gold ist der scheinbar.
Ja, genau. Sieht aus wie ein 80er-Jahre-Metal-Head. Naja, egal. Schauen wir mal weiter, vielleicht begegnet er uns ja nochmal. Wir haben auf den nächsten Seiten, den Seiten 4 und 5, die Inhaltsangabe, die überspringen wir wie immer, weil wir wollen ja nicht spoilern, was in der Ausgabe so vorkommt.
Genau.
Und dann sind wir auf der nächsten Seite, da haben wir die Aufklärung, was der Demo-Service sollte. Da kann man sich nämlich eine Demo-Disc bestellen.
Mhm.
Eine, die man haben möchte. Und da hat man die Auswahl aus 10 Spielen. Eishockey Manager, Yojo, Lemmings 2, Sink or Swim, Gunship 2000, Bill's Tomato Game, Traps and Treasures, Goal, Flashback oder Ancient Art of War.
Genau. Wir gucken mal, was hat denn hier am besten abgeschnitten? Hier sind ja die Prozentwertungen immer gleich daneben. Lemmings 2 ist hier auf jeden Fall mit 93% am besten bewertet.
Mhm. Das würde dich ja besonders freuen. Du magst das Spiel ja besonders gerne.
Mhm. Das stimmt.
Sink or Swim ist übrigens das Lowlight mit 70%.
Naja.
Aber hey, immerhin noch 70%.
Naja. Gut, ich kann mich kaum entscheiden, deswegen lass uns mal weitergehen.
Mhm. Ja, da sind wir im News-Bereich, Bytes and Bumper, es geht um Gunship 2000, es geht um ein Magazin, eine Fachzeitschrift für jeden Amiga, die Amiga Plus und dann gibt's unten noch eine Werbung für Yojo. So, ja, lass uns mal gucken, was noch so. Ich finde das bisher relativ langweilig.
Ach, es gibt hier noch so Meldungen, guck mal, auf der linken Seite ist so ein Filmstreifen.
Oh ja.
Wollen wir die mal durchgehen?
Ja, gerne, gerne. Meldung, das ist ja schön kurz. Ocean hat sich entschlossen, aus Qualitätsgründen Universal Monsters nicht zu veröffentlichen. Somit müssen wir auf die gesammelte Monstergarde leider verzichten. Hm. Naja, wenn es so schlecht ist. Wenn selbst Ocean sagt, es ist so schlecht, dann ist es vielleicht gar nicht so leider, dass wir darauf verzichten müssten.
Ja, möglicherweise. Am 30. Juni präsentierte Commodore in Münchner City Hilton Hotel die Amiga-Konsole, das CD32. Erst einen Tag zuvor erhielt die Presse davon Mitteilungen. Mehr dazu im Hardware-Teil.
Oh, ich bin gespannt.
Mhm.
Dann haben wir danach die Alliance Division von Selling Point wird ab dem 1.8.93 offiziell die deutsche Vertretung von Electronic Arts übernehmen. Ob man sich in Gütersloh auch weiterhin noch um Psygnosis kümmern wird, bleibt unklar.
Hm. Das Gerücht aus den Inside News der Amiga Games 693 wurde jetzt offiziell bestätigt. Sony hat Psygnosis übernommen.
Alter Schwede, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir da in der 693 drüber gelesen haben. Aber haben wir vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir es überblättert.
Möglich, ist ja auch schon eine Weile her.
Ja, richtig, richtig. Und dann haben wir noch Team, jetzt sage ich wieder ganz bewusst, Team 17 konnte ein neues, sehr bekanntes Programmiererteam unter Vertrag nehmen. Digital Illusions, die Pinball Fantasies und Pinball Dreams entwickelt haben, werden künftig für die Newcomer arbeiten. Krass, Team 17 waren damals Newcomer, irre.
Ganz schönes Gemausche hier, was hier alles gekauft und verkauft wird und weitergeführt wird oder nicht.
Mhm.
Meine Güte.
Fast so schlimm wie heute.
Ja, ja. Übrigens ganz niedlich, hier gibt's ja diese Yojo-Anzeige, da haben sie dem Yojo so eine Sprechblase in den Mund gelegt, in der steht, echt cool, Mann, uns gibt es als Bügelbild in jedem Spiel.
Boah, das ist ja mega cool. So, aber jetzt reicht's mal,
yes.
Lass mal weitergehen. Wir sind noch in den Inside News, da wird aber auch das Amiga Games Team vorgestellt.
Mhm, klar.
Der Hans Ippisch, der Lutz Mahle, Tobias Berger, Wolfgang Dietsch und der Martin Klaus haben das damals gemacht. Da wird auch so ein bisschen was über die erzählt, wer die so sind, wo die so herkommen.
Auf der nächsten Seite haben wir noch ein paar weitere Redaktionsmitglieder. Markus Geltenpot, Rainer Rosshört, der leider sich hier nicht zu erkennen gibt, der wurde geschwärzt. Michael Erwein und Oliver Menne, der hier auch nur mit einer Karikatur vertreten ist.
Immerhin.
Sind auch noch zu sehen.
Immerhin eine Karikatur und nicht geschwärzt. Obwohl, vielleicht ist das auch gar nicht geschwärzt. Hat der vielleicht einen Helm auf? Ich bin mir gar nicht sicher. Sieht auf jeden Fall sehr schwarz aus.
Ja, das stimmt.
Schade. Naja gut, wir haben ja von dem Hans schon erfahren, als wir mit ihm gequatscht haben, dass der Rainer so ein bisschen scheu ist.
Mhm.
Ein scheues Reh.
Ich glaube, mittlerweile kann man sich aber in diesem Internet durchaus Bilder ansehen.
Und dann haben wir schon den ersten Mail-Order versandt.
Genau, Judgment Day, Arnie, aka Terminator 2, wirbt hier als Testimonial. Und wir haben ja so eine kleine Tradition, wir picken uns aus den Mail-Order-Anzeigen immer ein Spiel raus und vergleichen das im Laufe unseres Durchblätterns und nehmen uns dann vor, am Ende den günstigsten zu küren. Manchmal vergessen wir das auch.
Ich wollte gerade sagen, das vergessen wir ziemlich häufig sogar.
Wir können ja mal gucken, was nehmen wir denn mal?
Vielleicht, weil es gerade auch in dem Demo-Bereich war, Eishockey-Manager kostet hier 64,90
Mark. Ja, los,
meinst
komm.
Du?
Ja,
okay.
Finde ich gut.
Gut, dann nehmen wir den Eishockey-Manager hier, 64,90 Mark.
Okay, und mit diesem Wissen im Gepäck gehen wir weiter auf die nächste Seite.
Da haben wir ein Game-Special, das Torminator-Spiel. Torminator, das war
wegen
nicht Tor. Falsch ausgesprochen.
Ja, also wegen Tor. Terminator ja. Und Tor, aber wenn es hier um Fußball geht, halt Tor, Torminator.
Ja, mit einem Bild von Lodder, Lodder Matthäus.
Ja, und das sieht ja gar nicht so richtig aus wie Lodder, finde ich. Der guckt so komisch.
Doch, der sieht voll aus wie Lodder. Wie soll denn der sonst, also klar.
Ich fand nicht, er sieht so, hat so ein dünnes Gesicht, finde ich. Aber es mag die Perspektive sein.
Ja, es mag die Perspektive sein, aber es ist, er guckt auch ein bisschen fies, ne?
Ja, 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 ja. Etwas unwirsch. Ja, es geht hier um sein Spiel, ne? Also Lothar Matthäus, was wir auf dem Cover eben schon gesehen haben. Ich bin nicht so der Profi in Fußballspielen. Ich habe, glaube ich, nur Goal ernsthaft auf dem Amiga gespielt. Aber das Lothar Matthäus Spiel ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich habe es mir letztens mal gekauft in der Big Box. Es gab es günstig. Aber nee, kann ich gar nichts zu sagen.
Ich habe gerade mal geguckt. Und eine Sache, die mich jetzt mal wirklich interessieren würde. Der Lodder, ne? Der ist 1961 geboren.
Mhm.
Genauer gesagt am 21. März 61.
Ja.
Und wir gucken ja uns hier die Amiga Games Ausgabe 893 an.
Mhm.
Bedeutet, er war damals auf diesem Foto 32, richtig?
Ja.
Wir sind jetzt knapp älter.
Ein bisschen.
Und mich würde einfach total interessieren, wie fand der das? Wie fand er dieses Spiel? Hat er das gespielt? Hat ihn das irgendwie interessiert? Oder hat er halt nur gedacht, ey, ich krieg Kohle, weil ich meinen Namen hergebe für so ein blödes Computerspiel und es ist mir eigentlich völlig egal, was damit gemacht wird?
Quatsch, der hat das bestimmt mitentwickelt.
Wir wollen mal nicht übertreiben, Tobi. Mir wird schon reichen zu wissen, wie fand er das? Weil man merkt das ja immer wieder, wenn man alte Filme guckt, finde ich. Wenn man sich so die ersten paar Bond-Filme anguckt, da ist Sean Connery Anfang 30.
Hm.
Und der sieht älter aus oder wir sehen nicht viel älter aus als er mit Anfang 30. Und ich finde, auch ein Lothar Matthäus hier wirkt nicht so, als wenn der Anfang 30 ist.
Nee, also ich sehe überhaupt nicht älter aus als Sean Connery in seinen ersten Filmen, ehrlich gesagt. Das mag aber auch am Look liegen, an Anzügen und dem restlichen Auftreten und daran, dass er Geheimagent ist und ich nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Aber selbst wenn du es wärst, dann würdest du ja trotzdem sagen, dass du kein Geheimagent bist.
Ja, das stimmt.
Weil du bist der Geheimagent.
Ja, ja, ist richtig.
Also wir können deiner Aussage jetzt also nicht unbedingt zu 100% trauen.
Vielleicht bin ich ein Geheimagent.
Vielleicht bist du ein Geheimagent. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du es nicht bist, aber Lothar Matthäus ist ja definitiv kein Geheimagent. Aber ich finde auch nicht, dass Lodder hier so viel jünger aussieht als wir jetzt.
Nee, das stimmt. Also der sieht älter aus, würde ich sagen. Das macht aber auch irgendwie vielleicht die Klamotte oder ich weiß es auch nicht so genau, was hier ihn so sehr von uns unterscheidet. Vielleicht sehen wir auch einfach nur besonders jung und oder jung geblieben aus, kann ja auch sein. Ich denke, Lothar wird es hier hören und ja, wenn er das tut, dann kann er uns ja mal einen Kommentar da lassen.
Oh ja, das fände ich gut. So Lothar, wie war denn das damals? Hast du dein Spiel gespielt? Fandest du es gut oder hast du lieber damals schon FIFA gespielt? Kann ja sein, gab's ja da schon.
Naja, hast du es denn eigentlich gespielt?
Nee, ich habe das nicht gespielt. Ich wüsste auch nicht, dass ich das bewusst mitgekriegt habe. Also ich werde das irgendwie mitbekommen haben, weil ich ja diese Ausgabe hatte. Ich habe eher mitgekriegt, aber auch nie gespielt, das Mario Basler Fußballspiel.
Okay, davon habe ich noch nie gehört.
Vielleicht habe ich das auch nur geträumt, weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, es gab eins.
Bestimmt. Lass mal weitergehen.
Ja, hier haben wir, bevor wir umblättern, noch einen Computer-Mail-Order-Versand. Computersoftware Schneider, Carola und Michael. Mhm. Und hier wird das C von Computersoftware auch gleichzeitig für Carola benutzt. Mhm. Sehr fesch.
Auf jeden Fall.
Und da haben wir tatsächlich auch, ich habe es eben gerade nämlich schon gesehen, da ist Eishockey-Manager, die deutsche Variante, haha, kostet hier aber 74,90 Mark, 10 Mark mehr.
Wow.
Heidewitzka.
Aber das hier ist bestimmt auch ein viel kleineres Unternehmen.
Das mag durchaus sein, die haben ja schließlich auch nicht den Terminator als Maskottchen, aber trotzdem.
Na gut. Dann gehen wir weiter und landen natürlich auf der Seite 14 direkt in der Titelstory. Hier geht's endlich um Syndicate, das Spiel des Monats August 93 übrigens. Und hier steht in dem Eröffnungstext, in dem Intro, wird unsere Zukunft wirklich so kalt und brutal, wie es sich Bullfrog vorstellt? Werden wir alle steuerbare und berechenbare Individuen? Ich habe da vorhin so kurz drüber nachgedacht. Mhm. Also es geht ja in Syndicate darum, dass die Welt im Prinzip von großen Konzernen beherrscht wird und gar nicht mehr unbedingt von Regierungen einzelner Länder, wenn ich mich recht erinnere, so ganz gut zusammengefasst.
Wie das ja in den meisten Cyberpunk-Welten der Fall ist. Also egal, ob du jetzt Cyberpunk selber nimmst oder Shadowrun oder ja im Prinzip das ganze Cyberpunk-Genre ist doch bei Blade Runner auch so der Fall, ne, mit der Tyrell Corporation und so. Da haben ja generell Firmen sehr viel Macht, sehr viel mehr Macht als Staaten es haben, als Regierungen es haben.
Ja. Und ohne das jetzt zu sehr ausbreiten zu wollen oder hier groß politisch zu werden, man spürt schon so ein bisschen Vibes heutzutage, ne? Wenn man sich da so umschaut, was da mit dem Elon so los ist und im Rest der Welt auch mit anderen großen Tech-Unternehmen. Naja, vielleicht beantwortet das ja die Frage, die hier gestellt wurde, so ein bisschen zumindest.
Ja, wir sind Gott sei Dank noch nicht ganz so weit wie die Kollegen in Syndicate, aber ja, du hast schon nicht ganz unrecht. Wir bewegen uns schon grob in diese Richtung, was ein bisschen traurig ist, ein bisschen schade.
Absolut.
In so einer Welt zu spielen ist cool, aber wirklich in so einer Welt zu leben, nee.
Nicht so richtig.
Möchte ich irgendwie nicht.
Aber ja, du hast recht, spielen war cool, Syndicate war cool, das war ein tolles Spiel. Wir haben da auch noch nicht drüber gesprochen in unserem Podcast hier. Könnte man eigentlich auch mal machen.
Oh ja.
Denn das ist wirklich ein Spiel, das habe ich oft und gerne gespielt, du ja auch. War ja auch so ein Klassiker auf dem Amiga, gab es auch auf anderen Plattformen, aber ich kenn's vom Amiga und hab's da auch in sehr, sehr gute Erinnerung. Und ja, das war düster irgendwie und so ganz anders und irgendwie ja bedrohlich auch auf eine Art. Es war schon ein tolles Spiel.
Voll. Ich habe das auch sehr gerne gespielt, wie du gesagt hast. Ich habe das auch unglaublich gut in Erinnerung. Ich weiß, dass die Steuerung manchmal wirklich fies hakelig war, dass die Figürchen, du steuerst ja deine vier Agenten aus so einer ISO-Perspektive mit Mausklicks, also ähnlich wie zum Beispiel in einem Point-and-Click-Adventure. Also du klickst irgendwo hin und da gehen die dann auch hin.
So Diablo-mäßig, ne?
Diablo oder vielleicht auch Cannon Fodder. Ich glaube, du hast auch mit der rechten Maustaste geschossen, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber so in der Richtung kann man sich das vielleicht vorstellen. Und diese Männchen, die sind auch schon mal irgendwo hängen geblieben, oder wenn du ins Auto einsteigen wolltest, dann sind die da nicht eingestiegen, dann bist du losgefahren und dann hast du deine eigenen Leute überfahren und so. Das war schon manchmal ein bisschen nervig, ja. Und ich glaube, das würde einen heute, oder mich zumindest, auch heute wirklich wahnsinnig machen, das heute nochmal in der Originalversion zu spielen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile vielleicht eine Fanversion gibt, die solche Sachen ausbügelt.
Wäre auf jeden Fall cool. Mhm. Ich erinnere mich nämlich auch noch an das Problem, wenn man in Gebäude gegangen ist, dann konnte man da nicht durchgucken. Also man musste dann im Prinzip blind durch diese Gebäude latschen und das war
stimmt.
Nervig. Also es ging irgendwie, man hat den Ausgang dann schon irgendwann wiedergefunden, aber das war nicht so cool gelöst, dass in dem Moment irgendwie dieses Gebäude nicht transparent wurde oder man irgendwie anders sehen konnte, wo man sich gerade in diesem Komplex befunden hat. Das war ein bisschen blöd.
Ja, stimmt. Das war super nervig. Hast du recht. Habe ich auch völlig vergessen. Also da, liebe Community, sagt uns doch mal, gibt es da eine Fan-Variante, die die gröbsten Fehler ausgebügelt hat? Also einige Sachen wurden ja im Nachfolger Syndicate Wars verbessert, definitiv. Das war spielerisch das bessere Spiel, würde ich sagen. Aber hier vom Look und Feel war der erste Teil natürlich sehr, sehr cool. Ja. Also gerade die Zwischensequenzen und diese ganzen Laborscreens mit dem vielen Grün, was man hier unten links auch sehr schön sehen kann, mit diesen aufgeschnittenen Agenten, die man dann mit künstlichen Gliedmaßen verbessern konnte und so. Das war schon super cool.
Ja, das stimmt. Wir können ja mal umblättern, denn das geht hier auf den nächsten Seiten ja noch weiter. Jetzt noch ein paar mehr Screenshots, die Map, beziehungsweise hier diese Weltkarte. Ach ja, genau, Forschung. Man konnte seine Forschungsabteilung entsprechend ausrichten, um neue Dinge zu entwickeln.
Ja, wie viel Geld man wo reinsteckte auch.
Genau, es gab hier natürlich auch verschiedene Waffen, das sehe ich hier gerade, die man, glaube ich, kaufen konnte vor einer Mission, aber die man auch finden konnte während einer Mission, wenn die jemand verloren hat. Ja, das war schon cool, ja. Hätte ich auch Bock eigentlich mal wieder zu spielen, vielleicht mache ich das mal. Aber ich hätte auch Bock nochmal ein bisschen intensiver einzusteigen, vielleicht schreiben wir das mal auf unsere To-Do-Liste.
Ja, der Stapel wird nicht kleiner,
ja.
Aber ja, Peter Molyneux ist ja sowieso so eine sehr schillernde Figur in der Videospielszene, sehr umstritten auch. Das war ja der Entwickler bzw. der Designer, der Producer von Syndicate und auch das Mastermind, möchte man ja irgendwie fast sagen, hinter Bullfrog, was wir auch mal besprechen wollen. Ja, also da ist es schon ein bisschen Rabbit Hole, dieses ganze Peter Molyneux, Bullfrog, Syndicate, das gehört ja irgendwie alles zusammen. Da sollten wir auf jeden Fall mal eintauchen. Ob man es heute noch gut spielen kann, ich habe hier gerade, wo ich noch die weiteren Screenshots gesehen habe, ist mir auch noch eingefallen, dass es ja auch so hier unten links in dem Screenshot, da sieht man da so Wachtürme und dass es dann teilweise auch so gewesen ist, nicht nur in den Gebäuden, sondern auch hinter diesen Wachtürmen oder hinter irgendwelchen Pfeilern hast du deine Figuren teilweise nicht mehr gesehen und das war schon super nervig, aber für den Podcast würde ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken.
Absolut. Also das war damals schon echt ein tolles Spiel mit vielen, vielen schönen, neuartigen Sachen auch. Also tolle Präsentation, wenn man sich jetzt hier so anguckt, auch die Hintergründe dieser Screens, die ja schon fast so fotorealistisch aussehen, zumindest hier auf dem kleinen Bild, was man jetzt gerade so sehen kann. Aber auch so diese isometrische Steuerung und die Atmosphäre vor allem, dieses Düstere.
Ja.
Das war schon sehr, sehr geil. Also es war insgesamt schon ein sehr stimmiges und auch innovatives Gesamtpaket.
Ja, wo du innovativ sagst, das passt sehr gut, weil in Hans Ippischs Kommentar zu dem Spiel, da heißt es nämlich auch, dass das Spielprinzip absolut innovativ und bislang einzigartig sei, dass selten ein Spiel mit so vielen Details vollgepackt sei. Allerdings kritisiert er hier auch die technische Seite, die Farbarmut und das Scrolling, dass man es wohl merken würde, dass das eigentlich eine PC-Entwicklung gewesen ist. Also, wenn wir das hier mal spielen für den Podcast, dann würde ich mir wahrscheinlich mal die PC-Version zu Gemüte führen und nicht die Amiga-Version. Es tut mir leid, liebe Amigerianer, aber da würde ich mir dann doch lieber die beste Variante des Spiels angucken und die gibt es dann wahrscheinlich nicht auf dem Amiga.
Ja.
Aber trotz alledem, der Wertungskasten, der verspricht auch für den Amiga-Spieler in der damaligen Zeit ein gutes Erlebnis, oder?
Genau. 92% Gesamtwertung gab es hier, 95% Gameplay, 95% Grafik, 80% Sound, 95% Motivation. Auch hier wird als negativ nochmal das ruckelnde Scrolling herausgestellt, aber dafür werden die detaillierten Animationen und die Übersichtlichkeit und der gute Sound gelobt. Hat 120 Mark gekostet und kam auf 4 Disketten.
Ja, geil. Vier Disketten hätte ich nicht mehr gewusst. Hätte ich nicht mehr gewusst, muss ich sagen.
Nee, das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Aber es steht hier.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter, beziehungsweise wir gehen zurück. Wir hatten nämlich auf der vorigen Seite noch einen Mailorder versandt.
Ach hey, zwei sogar.
Schauen wir nochmal. Oh ja, Joysoft, die mit Danger Mouse, die sind uns ja schon öfter mal über den Weg gelaufen. Da ist der Eishockey-Manager auch. Oh, 84,90, das wird ja immer teurer.
Komm, so viel Geld habe ich nicht.
Nee, definitiv nicht. Was kostet es bei 1A-Soft? Da habe ich es gar nicht gesehen. Da scheint es nicht zu sein, oder? Da gibt's Megaball. Guck mal. Geil.
Ja, das scheint aber auch eher so Budget-Titel zu sein.
Ja.
Wenn ich mir das so angucke.
Ja, ja.
Missile Command, Schachkniffel, Label Paint, auch so Anwendungssoftware und sowas. Nee, da werden wir Eishockey-Manager nicht finden.
Nee, aber dafür das Haushaltsbuch für 45 Mark.
Stark.
Egal. Lass uns dann mal weitergehen. Und wir kommen auf, oh, das ist was für dich, Tobi, auf Seite 18.
Oh ja, ach wie schön. Traps and Treasures, Freibeuter der Meere, hat einen Amiga Games Award gekriegt. Ja, Traps and Treasures ist tatsächlich eines meiner liebsten Spiele auf dem Amiga. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Das kam schon mal in irgendeinem Zusammenhang in einer anderen Amiga Games Ausgabe vor.
Du hast es doch auch schon mal als Liebling dabei gehabt, oder?
Ich habe es auch schon mal als Liebling dabei gehabt. Ich glaube sogar in einer unserer ersten Podcast-Folgen mag das gewesen sein.
Ja.
Und ja, Traps and Treasures ist ein nicht so ultra bekanntes Jump'n'Run von Starbyte, ebenfalls nicht ultra bekannt. Und es geht hier um einen kleinen Piraten, den man hier durch, ich glaube, 4 oder 5 Welten steuern muss. Und es ist so ein bisschen, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, es hat so ein bisschen Metroidvania-Anleihen, denn es gibt durchaus so ein paar Stellen im Spiel, die man dann erst betreten kann, wenn man an anderer Stelle einen Schlüssel gefunden hat und so weiter und so weiter. Also es ist so ein bisschen knifflig, ein bisschen Rätsel sind da mit drin, also kein ganz gewöhnliches Jump'n'Run und es ist einfach herzallerliebst gepixelt, sieht ganz, ganz niedlich aus, hat eine tolle Atmosphäre. Und ja, ich mag das total gerne. Und meine Liebe geht so weit, ich habe vor einiger Zeit mal ein Poster zwischen meinen Amiga Games gefunden. Das haben wir beide mal getauscht, glaube ich, damals. Ich habe das Poster von dir bekommen und du irgendwas anderes. Also damals in unserer Jugend. Und das habe ich bis heute aufgehoben und das habe ich wieder gefunden und habe den Entwickler und den Autor dieses Spiels, den Roman Werner, angeschrieben und gefragt, ob er mir das signieren würde. Das hat er auch getan. Das war sehr, sehr cool. Und ich habe das dann zurückbekommen von ihm und er hat mir dann sogar noch ungefragt und völlig kostenlos ein signiertes Mauspad, ebenfalls mit dem Traps and Treasures Cover draufgedruckt, dazugelegt. Das war wirklich ganz, ganz freundlich von ihm. Super cool, ganz, ganz netter Typ. Und auch da schließe ich nicht aus, dass, oder ich nehme mal den Mund ein bisschen voller, ich mutmaße mal, dass wir über das Spiel in diesem Jahr noch sprechen werden.
Ja, das könnte durchaus sein. Nochmal richtig ausführlich. Ich habe das natürlich damals auch gespielt, habe es jetzt lange, lange nicht gespielt, würde das auch nicht zu meinen Lieblingen zählen, aber ich glaube, das verdient schon, dass ich es nochmal spiele und dann verdient es auch eine eigene Folge.
Ja, hat auch eine ganz gute Wertung bekommen, 82%. Hier werden das gute Gameplay und die netten Grafiken in Kombination von neuen und alten Ideen positiv herausgestellt. Allerdings, und so heißt es hier, sind auch keine umwerfende Neuerungen zu erwarten. Naja.
Naja.
Traps and Treasures, Leute.
Ja.
Guckt es euch mal an.
2 Disketten.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das käme auf einer.
Ist wahrscheinlich das mit einer digitalisierten Stimme versehene Intro von Starbyte schon eine Diskette gewesen.
Ja, das kann durchaus sein. So, und dann gucken wir auf der Seite davor nochmal. Da haben wir nämlich schon wieder einen Mailorder versandt. Intersoft.
Aber kleine Auswahl.
Aber in den Top 10, da ist der Eishockey Manager dabei. Die deutsche Variante kostet hier 74,50 Mark.
Auf Platz 1 auch, ne?
Aber teurer als beim ersten. Ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen. Tobi, weißt du es noch?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber 64,90 oder was das war, konnten wir bisher nicht toppen.
Richtig, richtig. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt sind wir auf Seite 21. Da haben wir eine Werbung für Lothar Matthäus, die interaktive Fußballsimulation. Haben wir ja eben gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Da werden unten ein paar Features beworben, zum Beispiel wechselnde Windrichtungen, unterschiedliche Platzverhältnisse, Stadionatmosphäre und so weiter und so weiter. Ja, die Anzeige ist ein bisschen
farblos.
Ja, farblos das. Ja,
sie ist
ja,
schwarz-weiß.
Ja, sie ist nämlich schwarz-weiß. Und irgendwie, also der Lodder hat da ja den Weltmeisterpokal in der Hand.
Ja.
Er hat aber einfach nur ein weißes Shirt an und irgendwie sieht das ganz merkwürdig aus.
Ja, stimmt schon. Also die Pose ist eigentlich so, als hätte man ihn fotografiert, gerade nach dem Spiel, nach dem Endspiel oder so.
Mhm.
Aber stimmt, das wundert mich auch. Vielleicht haben sie das aber auch bearbeitet, weil sie das nicht zeigen durften, weil ist ja schon irgendwie komisch. Oder man hat es nochmal nachgestellt und ihn gebeten, hey, halt das Ding ja nochmal hoch.
Ja.
Und zieh dir was Schlichtes an.
Genau, das vermute ich auch eher, weil damals war die deutsche Flagge, die war ja sehr präsent auf dem Trikot damals, das alles wegzuretuschieren, das wäre eine unfassbare Arbeit gewesen für so ein Bild. Ich glaube, da war es einfacher, dem Lodder zu sagen, hier, halt das Ding mal kurz und zieh dir das weiße Shirt hier an.
Ja.
Egal, das ist führt schon wieder viel zu weit hier.
Genau.
Lass mal weitergehen. Auf der Seite 22.
Tja, was haben wir denn da? Alle Welt wartet verzweifelt auf James Bond 3, doch zuvor präsentiert uns Millennium noch ein originelles Geschicklichkeitsspiel um einen leicht veränderten Jungen. Es geht hier um Morph, das haben wir auf der Titelseite schon gesehen, auf dem Cover.
Ja, jetzt, wo du es sagst, lese ich auch ohne Probleme Morph. Ich hatte erst ein bisschen Probleme, diesen
ging mir auch so.
Typo zu lesen. Ja, egal. Ich kenn's nicht. Also nee. Ich kenne es von den Bildern her. Du bist ein Junge, der in Ball verwandelt wird.
Mhm.
Beziehungsweise der sich dann auch in verschiedene andere metamorphosische Stadien verwandeln kann. Eine schwarze Eisenkugel, den besagten Ball, einen Gummiball, einen Wassertropfen und eine Wolke. Und du musst dann so Rätsel lösen. Vielleicht so ein bisschen Bills Tomato Game mäßig meets Jump'n'Run oder so. Hier steht zwar Arcade Action. Ich kenne das von Bildern, aber habe das nie gespielt. Ja.
Ich glaube ehrlicherweise, ich kenne es noch nicht mal von Bildern. Also irgendwie der Stil hier unten von dem Screenshot, wo der Junge da vor der Tür steht, vor diesem Professor, dieser Stil kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber das mag auch daran liegen, dass es von Millennium ist und das so ein bisschen James-Pond-Vibe versprüht. Also so zumindest die Farben und die Art der gepixelten Dinge, die da so zu sehen sind. Aber nee, Morph, ich glaube, ich habe das noch nie gehört.
Ja, ich werde es gehört haben, weil ich ja dieses Magazin damals hatte, aber ich hatte das Spiel definitiv nicht. 75% hat es insgesamt gehabt. Ja, reizt mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, das mal zu spielen.
Nee, ich glaube, da gibt's interessantere Puzzler oder ja Action-Strategie-Spiele, die man spielen kann. Aber vielleicht tun wir ihm auch Unrecht. Falls das so ist, liebe Hörerinnen und Hörer, falls es Morph-Fans unter euch gibt, dann belehrt uns gerne eines Besseren.
Du hast gerade interessant gesagt, Tobi.
Mhm.
Interessant ist auch auf der Seite 23, um nochmal einmal zurückzublättern,
ja.
Der Mail-Order-Versand FDS-Software. Da gibt's den Eishockey-Manager für 69,95.
Mhm.
Das übergehe ich jetzt ganz schnell, nur der Vollständigkeit halber. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt. Dinge, die lustig geschrieben werden in diesem alten Magazin.
Ja.
Und ich finde, für 69,95 das Spiel Booty Blows schon überragend geil.
Nicht zu verwechseln mit Booty Blows.
Das ist Booty Blows. Und unten, guck mal, unten gibt's auch noch das Spiel Lemming 2.
Ah, Lemming. Ach so, das war mit diesem einen einzelnen.
Genau, Lemming. Das war der eine einzige Lemming, den man retten musste.
Ah ja, verstehe, verstehe.
Eieieiei. Das hat ja echt einfach keinen Bock mehr auf Tippen gehabt oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Witzig. Ja.
Ja, okay. Komm, schnell weiter. Wir haben wieder eine Werbung. Die Amigo für 19,80 Mark wird hier angepriesen. Das scheint ein Amiga-Diskettenmagazin zu sein. Da sind zwei Disketten vollgepackt mit starken Spielen und hilfreichen Tools. Und daneben gibt's dann Aisha 2 und Transarctica. Ja, Aisha, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde ja immer wieder, dass die Screenshots, der hier ist sehr klein, aber ich finde immer wieder, dass das ganz geil aussieht und irgendwie habe ich Bock, die mir mal anzugucken.
Ja, ich glaube, die soll ziemlich gut sein. Ich weiß nicht, ob das für jeden Teil gilt, aber ich habe viel Gutes über die Reihe gehört. Ich erinnere mich, dass unser gemeinsamer Kumpel Hank, großer Aisha-Fan war, der hat die alle im Regal stehen.
Aha.
Ich habe da auch nie eins von gespielt, aber ja. Ich finde auch, die Screenshots sehen sehr nett aus und auch das, was man immer so an Artwork sieht, das macht eigentlich auch Bock auf mehr.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Und hier steht auch für RPG-Anfänger und Fortgeschrittener geeignet.
Na, siehste.
Na, guck.
Perfekt.
So, was haben wir denn da? Oh, das ist was für mich. Football statt Soccer. Tom Landry Football. Ich habe nie ein Footballspiel auf dem Amiga gespielt. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Überhaupt nicht.
Na komm, dann können wir ja zumindest mal beurteilen, was wir sehen. Ich habe auch nie ein Footballspiel auf dem Amiga gespielt und auch auf keinem anderen System. Aber das, was ich hier so sehe, sieht erstmal ganz nett aus, finde ich. Das sieht sehr akkurat aus. Da gibt's zum Beispiel so, das wären so, so Zwischensequenzen sein mit diesem Typen, der die Zeitung hält. Das ist ein digitalisierter, ja, was ist das, Manager oder keine Ahnung.
Das wird wahrscheinlich der namensgebende Tom Landry sein.
Ah, stimmt. Steht ja auch hier. Ja, richtig. Also das sieht cool aus. Mhm. Zumindest in der kleinen Größe, so wie es hier abgedruckt ist. Aber auch die Ingame-Screenshots sehen irgendwie ganz gut aus, muss ich sagen.
Ja.
Ja, doch.
Ich finde auch, das sieht ganz gut aus. Ist aus heutiger Sicht ungewöhnlich, ein Footballspiel in einer Seitenansicht zu sehen, weil eigentlich werden die eher in der Rückenansicht gespielt. Und was ich ganz spannend finde, die Screenshots, wenn du dir die mal anguckst, die Screenshots, wo man die 50-Yard-Line sieht, also die Mittellinie ist genau vertikal. Und je weiter du zu den Goals kommst, also zu den Endzonen, desto schräger werden diese Linien. Das scheint also so einen ganz leichten 3D-Effekt zu haben, das Spielfeld, ähnlich wie Street Fighter, wenn du dich erinnerst, Street Fighter 2.
Ja, das ist so ein bisschen gekippt, ne?
Nein, ich meine nicht nur dieses Gekippte, auch dieses Verzerrte. Also es ist so wie die Star Wars Laufschrift, die nach oben hin schmaler wird.
Ja.
Und so scheint auch dieses Spielfeld gepixelt zu sein. Also die 50-Yard-Line, also die Mittellinie ist genau vertikal, wohingegen die 20-Yard-Line halt schon schräg ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Es verjüngt sich so nach hinten, ne?
Genau, genau.
Ja.
Finde ich ganz spannend. Keine Ahnung, ob das gut spielbar ist. Ich habe auf der Xbox mal versucht, einen Madden-Teil zu spielen und ich gucke ja auch gerne Football. Aber da im Vorfeld einzustellen, Spielzüge und dann irgendwie die Spielzüge auszuführen, finde ich super anstrengend beziehungsweise super komplex. Hatte ich nie so richtig Bock drauf, das zu spielen. Und weiß ich nicht, ich würde mir das hier durchaus mal angucken. Ich finde, das sieht niedlich aus und ich erkenne auch das, was ich von den Football-Regeln kenne nach den paar Jahren, die ich jetzt gucke. Hm. Ich erkenne das alles wieder, aber kenn's halt leider nicht.
Nee.
Immerhin 71% hat's bekommen. Ist, das ist im positiven Bereich wohlgemerkt, sehr komplex, komfortabel spielbar und detailliert. Allerdings ohne beste Englischkenntnisse wird es sehr schwierig.
Es sind wahrscheinlich auch viele Fachbegriffe einfach drin, die man kennen sollte, ne, um da durchzusteigen.
Ja.
Und das, was du eben beschrieben hast von dem Madden-Teil mit Spielzügen und so weiter, ist wahrscheinlich genau das, was hier positiv rausgestellt wird, sehr komplex.
Mhm.
Ist für jemanden, der es gerne mag, der Football-Simulationen oder Spiele steht, genau richtig.
Mhm.
Aber ja, muss man mögen.
Wobei, ich habe gerade im Wertungskasten gesehen, Steuerung über Maus, das spricht ja weniger für ein, ich sag jetzt mal, FIFA-like-Football-Spiel. Und dann habe ich jetzt gerade nochmal auf die Seite davor geguckt, das scheint irgendwie auch ein Manager-Spiel eher zu sein.
Genau, steht hier auch. Der bisher einzig veröffentlichte Football-Manager.
Ja, und im Text sind auch so ein paar sehr niedliche Textbausteine, wo ich denke, also aus heutiger Sicht, so, ja, also man merkt, dass Football damals in Deutschland überhaupt kein Begriff war. Das fand hier einfach nicht statt zum damaligen Zeitpunkt und das merkt man in dem Text schon sehr. Eine Sache, die mir auch noch gerade einfällt, ein Footballspiel für den Amiga. Ich meine, das ist ja nun so weit weg von allem, was man auf dem Amiga brauchte, weil der Amiga war in Amerika ja überhaupt kein Ding und Football war in Europa überhaupt kein Ding.
Hm.
So, wofür, für wen war dieses Spiel?
Naja, so ein paar vereinzelte American Sports Games gab es ja schon, ne? Wenn du dir so die TV-Sports-Reihe anguckst oder
ja.
RBI, Baseball.
Aber also, wenn du dir TV-Sports, um da auf das Beispiel zu gehen, da gab's Boxen. So, Boxen wurde auch in Deutschland geguckt. Da gab's Basketball. War eher Rand, aber nicht so nischig wie Football. Und selbst ein Baseballspiel war nicht so nischig wie Football.
Ja, Baseball war ja genauso wenig angesagt hier in Europa wie Football, ne? Also Football hat ja zumindest noch so Rugby-Ähnlichkeiten, aber Baseball ist ja nun ganz weit weg gewesen. Das hat ja hier wirklich niemand gespielt oder sich dafür interessiert, oder?
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Sportkanal damals, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, da konnte man Baseball gucken. Da gab es Baseballspiele übertragen. Da habe ich mal eins gesehen, da bin ich lange wach geblieben und habe ein Baseballspiel der, ich glaube, Pittsburgh Pirates. Ich weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben, aber ich kann mich an die Pittsburgh Pirates erinnern. Football kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es das in den frühen 90ern hier irgendwie zu gucken gab.
Außer bei Heinz Ketchup.
7 T-Bone Steaks for the Tigers. Die beste Werbung aller Zeiten.
Ich habe immer 71 verstanden.
Das wäre ganz schön viel, wobei eine Football-Mannschaft ja auch aus mehr Leuten, deutlich mehr Leuten als diesen 7 besteht. Wo ist denn der Rest des Teams? Allein Offense und Defense haben jeweils 11 Spieler auf dem Platz und dann kommen noch die ganzen Auswechselspieler. Und also wenn du dir mal so eine Sideline beim Football anguckst, da stehen irgendwie 50 Leute. Also da wärst du mit den 71 gar nicht mal so verkehrt.
Naja, aber vielleicht ist der Rest Vegetarier gewesen.
Footballspieler in den 80ern Vegetarier. Ja, ja, Tobi, wo lebst du denn? Die hatten Schnubbis, die sind keine Vegetarier gewesen. Egal, lass uns mal weitergehen.
Auf jeden Fall, die Seite hier nebendran, die können wir überspringen. Da gibt's noch so ein bisschen Werbung für die Amiga Fun. Ist aber auch nicht so richtig spannend, was hier zu sehen ist.
Nee, nicht wirklich. Aber wir müssen noch mal eine Seite zurück, auf die 27. Da ist nämlich Soft Sale.
Oh, schon wieder. Das wird ja richtig stressig.
Ja, ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, das muss einfach sein.
Na, dann such mal.
Ich suche.
Also die sind ganz gut sortiert. Es würde mich wundern, wenn das dann nicht dabei wäre. Mhm. Ist das irgendwie sortiert? Nee, es ist nur alphabetisch, oder?
Ja, aber auch nicht so richtig, weil da fängt schon wieder mit A an. Amiga, Amiga, ich sehe hier Elite, Elvira, Elysium, Epic, Erben des Throns, Eurosoccer, Eye of the Beholder, Eye of the Storm. Und das war's mit E.
Kein Eishockey-Manager.
Kein Eishockey-Manager. Na gut, dann halt nicht Soft Sale aus Nienburg. Dann kriegt ihr unser Geld halt nicht.
Gehen wir weiter auf die Seite 30.
Und sind bei War in the Gulf, die bittere Realität. Ja, kann man so sagen.
Das kann man so sagen. Ne? 93 nach dem Golfkrieg immer noch Thema so ein bisschen. Mhm. War in the Gulf war eine Panzersimulation, die ich nicht gespielt habe. Ich habe den Vorgänger Team Yankee gespielt. Die hat eigentlich genauso funktioniert.
Ja.
Aus meiner Erinnerung. Außer, dass wir hier in einem anderen Setting unterwegs sind. Das habe ich auch tatsächlich manchmal gespielt. Also Team Yankee fand ich irgendwie ganz okay. Aber War in the Gulf ist dann irgendwie an mir vorbeigezogen. Team Yankee hat mir gereicht.
Ich habe die beide gespielt, Team Yankee und War in the Gulf. Ich habe die aber nie lange gespielt, weil ich da irgendwie nichts hingekriegt habe. So richtig verstanden habe ich es nicht. Das war dann doch schon irgendwie komplex, weil es ja schon eine Simulation gewesen ist.
Ja, ich glaube, so richtig eingestiegen bin ich da auch nicht. Ob ich da wirklich auch so Missionen gespielt habe, kann ich mich gar nicht so daran erinnern. Aber ich habe es öfter mal angehabt.
Und es gab sogar noch hier auf der nächsten Seite der 33, da gibt es nämlich ein Gewinnspiel, es gab noch Pacific Islands. Das scheint zwischen Team Yankee und War in the Gulf herausgekommen zu sein. Das habe ich völlig vergessen, dass es das gab. Das habe ich definitiv nie gespielt.
Nee, das war dann so Zweite Weltkriegs-Action wahrscheinlich irgendwo, ne? Im Südpazifik, sowas in die Richtung.
Ja, wenn ich mir die Flieger über dem Panzer da angucke, dann ist das eher nicht Zweiter Weltkrieg. Das sind irgendwelche Stealth-Bomber oder Stealth-Flieger.
Und Hubschrauber tatsächlich auch. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall 76% insgesamt. Schönes Intro, Tasten-Shortcuts für schnelle Bedienungen werden hier rausgestellt. Steuerung ist nicht so dolle. Naja.
Naja, War in the Gulf. Wir müssen aber nochmal eine Seite zurück. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ganz schnell, OKSoft. Ich habe das nämlich eben gerade schon gesehen. Da haben wir den Eishockey-Manager mit 79,90 Mark.
Na siehste.
Schnell weiter. Ach, guck mal, da sind wir schon auf Seite 34 und da haben wir das Rollenspiel im Einheitslook Aisha 2.
Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sollten gucken, dass wir über die Dinge auch erst dann reden, wenn sie an der Reihe sind. Sonst hätte ich jetzt nämlich erst erwähnt, dass mich das Spiel immer an unseren gemeinsamen Kumpel Hank erinnert, weil der die Reihe im Regal stehen hatte. Mhm. Und erst das Spiel nie gespielt habe, dass ich aber finde, dass es ganz nett aussieht, sowohl in-game als auch das Artwork drumherum. So, jetzt habe ich alles nochmal wiederholt. Nee, also hier gibt's ja tatsächlich auch ein paar Screenshots noch zu sehen, ein bisschen größer als eben. Und die überzeugen mich auch immer noch. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus.
Ja, sieht nett aus. Hat so ein bisschen was so zwischen Eye of the Beholder und Amber Moon. Also nicht so hübsch wie Amber Moon, aber hübscher als Eye of the Beholder. So, da bin ich irgendwie dran erinnert.
Typische Rollenspiel-Darstellung, ne? Unten die Charaktere, rechts so ein paar Tools, in der Mitte der Hauptscreen. Ja, Aisha, ich glaube, kann man an der Stelle nicht allzu viel zu sagen, weil wir es beide nicht kennen. Aber auch da, vielleicht ist es mal ein Blick wert. Wird hier übrigens auch verglichen mit Amberstar, nicht mit Amber Moon. Da schneidet aber insgesamt besser ab und mit Abandoned Places 2, das auch besser abschneidet. Eischer 2 selbst hat 73% bekommen. Anfänger werden sich schnell zurechtfinden. Gelungenes Gameplay heißt es hier als Pluspunkt. Mhm. Monotoner Sound und keine Innovationen werden hier ein bisschen bemängelt.
Naja.
Das ist ja häufiger mal so in so Rollenspielen, vor allem wenn man die Musik ja meistens über einen recht langen Zeitraum hören muss.
Ja, dann sollte die Musik aber besonders gut sein. Oder vielleicht hat das Spiel ja auch keine Musik. Ich habe ja den Amiga jetzt schon öfter kritisiert dafür, dass entweder oder, also entweder Sound oder Musik. Ja, vielleicht wäre Eischer mal einen Blick wert.
Anfänger werden sich schnell zurechtfinden. Das ist doch schon mal eine ganz gute Motivation für uns.
Mhm. Ja, ich bin jetzt zwar kein Rollenspielanfänger, aber das bedeutet ja, dass es nicht ganz komplex und nicht ganz schwer ist. Und das ist gerade bei alten Spielen ja doch ganz nett.
Daneben gibt's also halbwegs passend noch eine Anzeige zu Spielen, die man bestellen kann. Da ist nämlich auch Eye of the Beholder genannt, hast du gerade erwähnt, Might and Magic, aber auch ein paar LucasArts-Klassiker wie Seth MacCracken, Indie 3 oder Monkey Island 2. Mhm. Die kann man hier zum hübschen Coupon ausschneiden. Und für 119 D-Mark für 3 Spiele oder 189 Mark für 5 Spiele bestellen.
Mhm. Oder einzeln für jeweils 39 Mark.
Ja, guter Preis.
Nicht unterschlagen. Ich würde ja alle bestellen für 189 Mark, so aus heutiger Sicht. Ach, wäre das schön. Ob wir den einfach mal hinschicken? Vielleicht liegen ja noch irgendwo ein paar rum.
90 Euro für 5 alte Spiele, original verpackt, eingeschweißt.
So Mint Condition. Man wird ja noch mal träumen dürfen, oder?
Ja, aber es ist günstig. Also 190 Mark, auch ein guter Preis für 3 Spiele. Für diese 3 Spiele vor allem.
5.
5, meine ich ja.
Ja.
So.
Gehen wir weiter und wir sind auf Seite 38 und ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Worlds of Legend. Das ist ein, hier steht Adventure von Mindscape. Ich kenne das nicht.
Ich kenne das auch nicht. Isometrische Draufsicht sieht so lala aus, würde ich sagen. Die, was das hier so, Zwischensequenzen oder was auch immer das sein soll, sehen ganz okay aus.
Mhm. 73% hat's bekommen, ja. Dann gehen wir aber nochmal ganz schnell auf den Turtlesoft Shop und schauen, ob es da den Eishockey-Manager gibt. Ja, 71 Mark.
Viel zu teuer.
Ja, viel zu teuer. Schnell weiter. Hier haben wir schon wieder eine Werbung. Nur Schmuggeln ist billiger.
Ja.
5 Amiga-Spiele für unglaubliche 49 Mark. Tobi, guck mal, TV Sports Football. Ich habe nichts gesagt.
Ah.
TV Sports Football, krass.
Ja.
So real, it sweats. Geil.
Dann gibt's hier noch Larry, Microprose Soccer, Blade Warrior und Waterloo. Ja.
Da gehen wir dann auch ganz schnell weiter und sind im Abo-Bereich.
Nutzt den coolen Abo-Service. Hier kannst du dir Amiga-Games im Abo bestellen, anrufen, aber bitte nur werktags zwischen 14 und 20 Uhr.
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr da gerne anrufen wollt, dann unbedingt den Code A20893 angeben. Und wenn ihr das machen solltet, dann sagt uns mal, was dabei rausgekommen ist.
Und schöne Grüße.
Genau.
So, dann gehen wir weiter auf die Seite 43 und da haben wir, jetzt muss ich mich kurz zurechtfinden, es gibt hier die Mailbox, Rossis Mailbox.
Das kommt demnächst, Tobi. Guck mal, ab Seite 52 ist die Mailbox und ab Seite 44 ist der Guide. Hier sind wir dann erstmal bei den Media Control Charts.
Ja, aber also warum kündigen Sie das hier an? Also warum gibt es hier mitten im Heft nochmal so eine, hey, übrigens, nur noch 10 Seiten bis zur Mailbox und auf der nächsten Seite gibt's den Guide. Warum?
Ja, wer weiß das schon so genau. Vielleicht hatten sie noch Platz.
Aber nee, warte mal. Guck mal, hier an der Seite steht zum Sammeln. Hä?
Gut, man konnte es vielleicht ausschneiden. Aber selbst das erklärt es für mich nicht so ganz.
Nee. Egal, komm. Lassen wir das mal so stehen.
Ja.
Gucken wir uns doch lieber die Media Control Charts an.
Ja, da haben wir auf Platz 20 The Humans.
Auf Platz 19 das schwarze Auge.
Mhm. Auf der 18 haben wir Lotus 3. Neulich noch von gesprochen.
Ja, Monkey Island 2 auf der 17.
Ach, schönes Spiel. Formula One Grand Prix auf der 16.
Auf der 15 Airbus A320.
Oh, ich mag es, wie du das so englisch aussprichst, mit mega deutschem Akzent. Finde ich schön.
Ja.
Patricia auf der 14.
The Patricia.
Ach ja, diese Patricia.
Auf der 13, B-17 Flying Fortress von Microprose.
Mhm, auf der 12 haben wir das großartige Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Mhm. Civilization auf der 11.
Ach, das ist auch toll. History Line auf der 10.
Street Fighter 2 auf der 9.
Lionheart auf der 8.
Und Battle Isle Data 2, das ist wahrscheinlich die Data Disc, die hier gemeint ist, auf der 7.
Auf der 6 haben wir A-Train.
Bundesliga Manager 2.0 auf der 5.
Oh, und neu in den Media Control Charts ist Flashback auf der 4.
Nicht neu ist Desert Strike auf der 3.
Lemmings 2 auf der 2.
Und auf der 1, da haben wir ihn wieder von Software 2000, der Eishockey Manager.
Ah, guck mal, da haben wir uns doch genau das richtige Spiel ausgesucht.
Auf jeden Fall.
Die 1 in den Media Control Charts und wir suchen danach und suchen den günstigsten Preis für euch, liebe Hörer.
Ha, das ist ein Service.
Service. Apropos Service, wir sind im Games Guide und da suchen wir ja immer irgendwas raus, also sprich Tipps und Tricks. Tobi, was wollen wir denn den Hörern kredenzen? Was haben wir denn hier?
Wir haben Terror by Thomas, Trolls, Body Blows.
Body Blows finde ich tatsächlich ganz geil. Da würde ich jetzt hier nichts von kredenzen, weil es einfach zu viel ist. Aber geil finde ich, dass hier die einzelnen Figuren ein bisschen erklärt werden und wer hier besonders gut ist oder besonders schnell und wie man die am besten spielt. Das finde ich ganz spannend.
Jetzt habe ich auch was gefunden. Guck mal, der Preis ist heiß.
Okay.
Das nehmen wir. Wenn ihr beim Glücksrad ganz kurz die linke Maustaste drückt, dann bekommt ihr immer 90 Punkte auf dem Rad und die anderen Mitspieler haben meistens das Nachsehen.
Mhm.
Danke an Jens für diesen Tipp.
Mensch, Mensch, der Jens, guter Mann.
Meine Damen und Herren, das Rad.
Dün, 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 dün.
Ach, Walter.
Ach ja, das waren noch Zeiten damals. Ich habe Der Preis ist heiß, habe ich das mal gespielt? Ja, ich glaube schon.
Also ich hatte das auch, Glücksrad und Der Preis ist heiß. Und das habe ich auch echt manchmal gespielt, das war okay.
Ja, Glücksrad weiß ich, das fand ich auch ganz geil, das hat Spaß gemacht. Preis ist heiß kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich kann mich noch sehr gut an das Logo erinnern, mit der Mark und dieser diesem roten, auf der Spitze stehenden Dreieck.
Und die hatten dann, glaube ich, in dem Computerspiel auch natürlich so Markennamen für irgendwas, was du schätzen musstest, wie teuer irgendwas gewesen ist. Und das waren dann auch so, ja, so leicht abgefälschte Namen, die so ähnlich klangen. Wie nicht Lenore, sondern Lemore oder irgendwie sowas.
Das erinnert mich an die Bundy-Folge, wie sie in den Supermarkt gehen mit dem Supermarktrennen. Du erinnerst dich.
Ja, ja.
Und Pack sagt dann irgendwie, als er mit dieser Luftkühlungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg wieder ankommt, sagt Peck irgendwie zu ihm, ah, ich hatte gedacht, du gehst in den Supermarkt und kaufst irgendeine von diesen koreanischen Maschinen. Du weißt schon, die Klingelfernsehen Markennamen wären, wie unser Blauknecht-Kühlschrank.
Oder der Gründlich-Fernseher.
Ja, genau, genau.
Ja.
Ja, ach ja, schön war es damals. Ja, und ich hast schon recht, das war, glaube ich, beim Preis ist heiß sehr ähnlich.
Ja. So, es geht auch noch weiter. Oh Gott, guck mal, noch zwei Seiten voll mit Tipps und Tricks. Honeyball, Eishockey Manager ist dabei, Desert Strike, der Patrizia, Nick Faldo Golf. Ja, also da ist ja wirklich für jeden was dabei.
Und auf den nächsten drei Seiten gibt's eine vergleichsweise, ja gut, ich weiß nicht, wie ausführlich sie ist, aber eine vergleichsweise lange Komplettlösung für Flashback.
Ja, hätte ich fast übersehen, weil die Maps, die hier gezeigt werden, die sehen wirklich sehr einfach aus.
Ja.
Passen so gar nicht zu dem, an was man denkt, wenn man so Flashback vor Augen hat. Und auch die Aufmachung der Komplettlösung, inklusive der großen Headline, die sieht so gar nicht nach Flashback aus.
Nee, tatsächlich so überhaupt nicht.
Sehr zweckmäßig.
Ja, sehr zweckmäßig, das passt. Und das könnte es aber auch sehr gut möglich machen, das damit zu spielen.
Ja.
Also gerade in der damaligen Zeit, also heutzutage kannst du dir natürlich coolere Sachen im Internet angucken. Aber damals, das war schon ganz cool. So aus heutiger Sicht würde ich das benutzen.
Ja, gerade wenn man keinen Bock auf so Labyrinth-Wahnsinn hat, ne?
Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir Level 2.2 anguckst, das sieht schon eher nach Labyrinth-Wahnsinn aus.
Ja, ja, stehe ich ja gar nicht drauf auf sowas.
Nee, bin ich heutzutage auch zu alt für. Vor allen Dingen, wie langsam der geht und naja, egal. Soll ja hier nicht um Flashback gehen. Ist auf jeden Fall cool, dass es hier so eine fette Komplettlösung drin gibt.
Genau, dann gehen wir weiter auf die Seite 51, da gibt's nochmal kurz Werbung für die Playtime. Asterix bewirbt hier das Magazin, können wir aber auch einfach mal überspringen.
Ja.
Und landen auf der Seite 52 in der Mailbox, in Rossis Mailbox, Rainer Rosshirt, wir erinnern uns an ihn aus dem Editorial. Und ja, haben wir auch schon diverse Male erwähnt, das war immer eine sehr schöne Rubrik, das waren Leserbriefe, die an die Zeitschrift gegangen sind und die der Rainer Rosshirt ja auf seine sehr eigene und charmant schnoddrige Art beantwortet hat. Und das war immer sehr witzig, macht aber keinen Sinn, das jetzt so vorzulesen. Das muss man selber irgendwie sich mal erschließen, wenn man da Bock drauf hat.
Und dann sind wir auf der Seite 55 und da haben wir wieder einen Mail-Order-Versand. Super billig und viele Sonderangebote. Soft Dreams.
Und da gibt es keinen Eishockey-Manager.
Doch, da unten. Eishockey-Manager für 74 Mark. Meine Güte.
Ach da, ja, okay. Super billig, stimmt hier nicht so richtig.
Nee.
Darum gehen wir weiter auf die Seite 56. Da geht's immer noch weiter mit der Mailbox, okay. Daneben gibt's wieder Werbung für die Mega Fun, ein ja, Videospielmagazin. Die finde ich ganz cool, aber eigentlich auch nur, weil sie sich sehr einfach gemacht haben. Sie haben nämlich einfach die Protagonisten aus sehr bekannten Spielen geschnappt und sich hier in ihre Anzeige geflanscht. Super Mario, Sonic, Echo, ein Lemming. Der, wie heißt der nochmal, die Ente?
Ist das Plucky? Plucky Duck von den Tiny Toons?
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und was ist dieser Biber? Ist der von irgendwie, das sieht so James Pondig aus.
Ja, ach, bestimmt eines dieser unzähligen Jump'n'Runs wie Titus the Fox oder Tearaway Thomas oder Fire and Ice oder wie sie alle hießen. Mag sein, dass da auch irgendein Biber dabei gewesen ist. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht so genau.
Nee, der sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall ein plattformübergreifendes Magazin. Da gibt's Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo, Lynx, Game Gear, NES Master System, Neo Geo. Also, hallo.
Ist eigentlich auch cool.
Mhm.
Also, finde ich nicht so schlecht, das Format.
Nee, auf jeden Fall. Finde ich geil. Guck mal, da haben wir doch gleich was. Das gucken wir uns an, wenn wir mit der Amiga Games irgendwann mal durch sind.
Finde ich gut.
Ja.
Haben wir auch ein bisschen mehr Abwechslung, ne?
Genau. So, und dann sind wir auf der Seite 58. Da geht es um Helplines bzw. Hotlines. Da kann man anrufen, wenn man bei Spielen nicht weiterkommt. Habe ich nie gemacht, als ich klein war. Ich glaube, du hast das mal gemacht, oder?
Ich habe beim Club Nintendo tatsächlich mal angerufen.
Ja.
Genau, weil ich irgendwo nicht weiterkam. Ich glaube, Gargoyles Quest habe ich da gerade gespielt. Und ja, das war cool. Da saß dann tatsächlich jemand am anderen Ende der Leitung von Nintendo aus der Spielebetreuung und konnte mir weiterhelfen. Also der hat mir dann gesagt, hey, ja, nee, du musst hier da, da und da lang und dann das und das machen und dann bist du durch mit dem Level. Das war cool.
Na, witzig. Witzig, dass der dir auch wirklich helfen konnte. Also das finde ich geil.
Ja.
Und daneben haben wir wieder einen Mail-Order-Versand der Computersoftware Steffen Müller aus Lager Lechfeld. Und das ist hier sehr umfangreich.
Sehr klein auch. Mm, ne?
Es ist sehr, sehr klein geschrieben. Und ich kann hier unter E den Eishockey-Manager nicht finden.
Okay, es gibt noch günstige Amiga-Software, da wird es aber auch nicht dabei sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ja gerade erst neu erschienen, nicht? Ja, dann wohl nicht.
Ja, Pech gehabt.
Ja, richtig.
Gehen wir weiter.
Genau, dann gehen wir weiter und sind auf der Seite 60 und haben das Spiel Nikki 2. Ich kenne nicht mal Nikki 1.
Ich auch nicht. Obwohl es ganz niedlich aussieht.
Es ist ein Jump'n'Run mit dem Hintergrund, mit diesem Verlauf, super typisch Amiga.
Also die Sprites sind ganz nett aus, finde ich.
Ja, geht.
Steht hier ja auch. Niedliche Grafik, gutes Gameplay, gute Steuerung.
Keine neuen Ideen, Sound nicht allzu spektakulär. 76%. Wir kennen es nicht, wir gehen mal weiter und sind bei Yo-Jo.
Yo-Jo. Das kenne ich ein bisschen besser zumindest. Das hatte ich, das habe ich auch hin und wieder gespielt.
Ja.
Auch so ein ganz typisches Amiga Jump'n'Run, das ganz okay war und sich auch ganz gut spielte. Guter Zweispieler-Modus steht hier, abwechslungsreich und originell. Kaum Unterschiede zwischen Hintergrund und Vordergrund wird hier ein bisschen beklagt. Ja, stimmt, sieht so ein bisschen unruhig aus, wenn man genauer hinguckt. Aber so insgesamt macht das ein, also sowohl grafisch als auch spielerisch in meiner Erinnerung einen ganz guten Eindruck.
Ja, ich habe das damals auch gespielt, so ein bisschen, aber auch nie lang oder weit. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich das nicht lang oder nicht weit gespielt habe. Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß, dass ich das ganz nett fand, sowohl optisch als auch spielerisch, aber vielleicht war auch das das Problem, dass es halt nur ganz nett war. Und wenn du hier die Vergleiche dir anguckst, das sind BC Kid, Arabian Nights und Super Frog, die schneiden halt alle besser ab, ne?
Ja.
Ne, dann hast du eher die in Amiga gehauen und gespielt, wenn du einen Jump'n'Run spielen wolltest, als Yo-Jo.
Ja, würde ich auch bei allen mitgehen. Also wenn ich das hier sehe, BC Kid war natürlich das bessere Spiel. Arabian Nights habe ich nicht so ausufernd gespielt, erinnere mich aber auch daran, dass das einigermaßen flüssig und flott war. Und Super Frog genauso, ne? Das war schnell und flüssig, hatte auch den cooleren Charakter irgendwie. Yo-Jo, ja, wer war Yo-Jo? Irgendwie so ein Junge irgendwie, ne? So ein,
zwei Jungs, ne?
Oder zwei.
Der eine mit den Igelhaaren und der andere mit dem Bandana auf dem Kopf, der auch ein Messer in der Hand hat, also super 90er edgy, ne? So zwei junge Bengels, der eine mit so einem Goatee und einem Messer in der Hand und einem Bandana, also es ist schon irgendwie, ja.
Yo, natürlich im Namen, klar.
Klar, Yo Joe.
Cold as ice and hard as steel.
Mega.
Ja, beziehungsweise Yo, gehen wir weiter.
Würde ich mal sagen. Hier haben wir ein paar Compilations. Da haben wir Animation Classics. Da sind die, ja, ich möchte es immer wieder mit dir spielen. Dragon Slayer, das haben wir jetzt schon unzählige Male hier bei uns in den Amiga-Sprechstunden gehabt. Und ich möchte das mit dir mal besprechen.
Ja, mal gucken.
Das sagst du jedes Mal.
Wir haben nur noch zwei andere Kollegen vielleicht.
Nee. Du bist da mit drin, mitgehangen, mitgefangen. Und daneben haben wir speziell für den A1200 ein Spiel, das ist Trolls. Die kennt man vielleicht noch von damals, diese widerlichen Trolle mit den bunten Haaren und die Edelsteine als Bauchnabel hatten. Ich fand die ganz schrecklich.
War das eher so ein Mädchending irgendwie?
Kann ich echt überhaupt nicht mehr sagen. Kann durchaus sein. Ich weiß es nicht.
Ist auch an mir vorbeigezogen.
Ja, ist eigentlich auch total egal.
Wir gehen weiter auf die nächste Seite und da sind wir in der Rubrik In Progress. Silly Putty Teil 2 wird hier entwickelt von System 3, denn die konnten mit Silly Putty im letzten Weihnachtsgeschäft einen grandiosen Erfolg landen, der so manches Lizenzspiel von Night erzittern ließ.
Krass.
Und dieser zweite Teil ist jetzt scheinbar nur speziell für den A1200 in der Entwicklung. Sieht sehr cool aus, wenn man sich die Screenshots hier anguckt. Mag ich sehr gerne.
Das hat aber totale Sonic-Vibes, oder?
Auf jeden Fall.
Guck dir die karierten Böden an und auch das Gras da auf dem einen Screenshot. Also das sieht schon sehr nach Sonic oder, wenn man auf dem Amiga bleiben will, nach Mr. Nuts aus.
Aber es sieht schick aus.
Ja, es sieht nicht schlecht aus. Hat auch ein bisschen was von James Bond 2, finde ich.
Das machen, glaube ich, die Tannenbäume und diese diagonalen Streifen auf den Kerzen oder was das sein soll.
Ja. Und ich bin auch ein bisschen an Zool erinnert, der unten links der Screenshot.
Ja, diese tropfenden Eis soll es wahrscheinlich sein.
Ja, genau. Das sieht so ein bisschen nach Zuckerguss aus. Hat irgendwas von der Zuckerwelt, von der Candy-Welt aus dem ersten Level von Zool.
Aber so grundsätzlich dieser shiny metallische Effekt, das sieht schon sehr cool aus, finde ich.
Ja, finde ich auch. Grafisch kann das schon was.
Silly Putty, nur so ein dämlicher Name leider.
Ja, das ist wirklich kein cooler Name. Und ist halt ganz klar so ein Maskottchen-Plattformer, ne? Das ist so ein, was soll das sein? Ist das eine Katze mit einer roten Nase?
Schon, ja.
Sieht ganz merkwürdig aus, das Viech.
Ja. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe das schon mal gehört, Silly Putty.
Ich glaube, wir haben den ersten Teil schon mal besprochen. Den hatten wir schon mal in einer Amiga-Sprechstunde. Den haben wir schon mal beim Durchblättern gesehen, den ersten.
Das mag sein. Ich hätte jetzt aber auch nicht sagen können, ob dieser zweite Teil speziell für den 1200er gewesen ist oder nicht. Ich hätte auch nicht sagen können, dass es ein Maskottchen-Plattformer gewesen ist.
Ich hätte auch nicht.
Aber was ich hier so sehe, gefällt mir, würde ich mir gerne mal angucken.
Hier wird zum Beispiel auch die Frage geklärt, wieso das Ding nur auf dem A1200 erscheint. Farbvielfalt wird hier kurz mal angeteasert. Beim Überfliegen habe ich das gerade gesehen. Und ganz unten, ganz am Ende des Artikels steht, ob später eine gewöhnliche, in Anführungsstrichen, A500-Version erscheinen wird, ist derzeit noch fraglich. Ja, also schmeißt euren 1200er an oder euren Amiga Mini und spielt Silly Putty 2. Tobi, du machst das auf jeden Fall, oder?
Ich nehme mir das mal vor, ja. So, gehen wir weiter auf die nächste Seite. Wir sind immer noch in Progress. Hier gibt's das Diary.
Ja, und hier sehen wir dann auch den jungen Mann mit dem Sexen-T-Shirt, den wir am Anfang gehabt haben, den Schwermetaller aus den 80ern. Und der scheint Ian zu heißen, hat scheinbar keinen Nachnamen. Die drei Jungs, die da stehen, Jason, Ian und Colin, keine Nachnamen. Und hier scheint es um das Spiel Tanki 2 zu gehen. Das ist allerdings nur ein Arbeitstitel.
Genau. Tanki 2 habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht bei dem Namen geblieben, man weiß es nicht.
Aber auch die Screenshots sagen mir nichts. Also gar nichts.
Vielleicht ist es auch nie erschienen, wer weiß.
Wenn das Diary Volume 1 ist und wir in der nächsten Ausgabe nicht Diary Volume 2 haben, dann könnte das der Fall sein. Aber wahrscheinlich haben wir bis dahin eh vergessen.
Ja, das mag sein. Wir werden sehen.
Ja.
Und bis dahin gehen wir mal weiter. Auf der Seite 72 landen wir im Bereich Pop-Tops, Games im Blickpunkt. Und da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz den Rudi Stember erwähnt, der uns hier immer noch lässig sitzend in seinem Studio anschaut auf dem Foto. Und der erzählt so ein bisschen aus seiner Audiografie. Rudi Stember, hatte ich ja schon gesagt, ist ein recht bekannter Composer, der in einigen großen Amiga-Spielen seine Finger im Spiel hatte. Und der, was macht der hier? Der
gibt so ein bisschen Preis, was so seine liebsten Spiele auf dem Amiga sind.
Guten Geschmack hat er.
Ja, finde ich auch. Dune 2, Body Blows, Lionheart, Lemmings 2, Flashback, The Chaos Engine und Pinball Fantasies. Das ist wirklich ein guter Geschmack. Das sind alles gute Spiele. Selbst ein Body Blows, was als Prügelspiel nur naja ist, aber als Amiga-Prügelspiel durchaus gut gewesen ist.
Mhm.
Also ja, ich finde, die kann man alle spielen.
Auf jeden Fall würde ich mir jetzt im Nachgang auch nochmal komplett durchlesen, glaube ich, diesen Artikel.
Ja, der hat ja auch wirklich, ich habe hier gerade mal geguckt, der hat ja auch wirklich bei bekannten Spielen an der Musik mitgewerkelt. Wahrscheinlich hat er viel konvertiert für den Amiga, weil da sind solche Spiele wie Curse of Ra und Z-Out, was jetzt nicht unbekannt ist, aber auch nicht ganz bekannt. Aber hier ist auch sowas wie Monkey Island oder Dyna Blaster dabei, BC Kid.
Genau, ich hatte den Rudi Stember ja auch mal in einer unserer Themes-Folgen dabei. Ich glaube, das war, als ich den Soundtrack von Das Schwarze Auge mit hatte. Der ist ja auch von ihm. Und ich meine mich zu erinnern, dass er die Monkey Island Version für den Amiga gemacht hat.
Genau, das habe ich jetzt auch so verstanden. Also, weil natürlich hat er nicht das Monkey Island Theme komponiert, aber wahrscheinlich hat er die Musik auf dem Amiga umgesetzt. Und genauso für BC Kid und Dyna Blaster, vermute ich jetzt einfach mal, weil das sind ja alles keine deutschen beziehungsweise nicht mal europäische Spiele.
Nicht so wie bei Das Schwarze Auge.
Genau, das ist ein sehr deutsches Spiel.
Genau, da ist tatsächlich auch der Soundtrack von ihm selber.
Ist ein toller Soundtrack.
Absolut, ja. So, gehen wir weiter.
Wir bleiben im In-Progress-Bereich und sind bei Der Schatz im Silbersee. Und das hatten wir letztes Mal wahrscheinlich in der Vorschau, weil
ja, kann sein.
Mir sagt das nämlich was. Mir sagt das aber gleichzeitig auch nichts, weil ich habe von diesem Spiel noch nie gehört.
Echt nicht?
Nein. Ich habe das noch nie gesehen, aber da es mir trotzdem was sagt, vermute ich, dass wir beim letzten Mal in der Vorschau das Ganze gesehen haben. Hast du das gespielt? Kennst du das?
Also ich erinnere mich, dass wir da letztens mal drüber gesprochen haben, auch nur kurz am Rande. Und nee, ich habe das nie gespielt, aber ich habe das gesehen. Also ich kenne das hier so von Screenshots und wusste auf jeden Fall, dass es diese Karl-May-Versoftung gegeben hat.
Okay.
Ich glaube, die ist nicht so besonders gut geworden, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Die Bewertungen waren so lala. Ich fand's aber irgendwie immer cool, weil ich schon irgendwie auch gerade zu der Zeit so ein bisschen Karl-May-Fan gewesen bin, beziehungsweise, was heißt Fan? Ich habe die Filme einfach gern gesehen, wenn die im Fernsehen kamen und fand es irgendwie toll, dass es da mal so ein Spiel zu gab. Aber das Spiel selber habe ich nie gespielt. Grundsätzlich finde ich aber, dass die Lore dieser ganzen Karl-May-Welt schon einiges hergibt, um daraus ein Spiel zu machen.
Ja klar, warum nicht?
So Western-Setting und sowas, warum nicht? Gibt's nicht so oft.
Ich finde auch, dass die Screenshots, also bis auf den Raum unten, der sieht ein bisschen langweilig aus, aber gerade der Screenshot mit dem Wagen, also mit dem Planwagen, dem Zelt und dem Feuer, das sieht sehr atmosphärisch aus. Auch die Blockhütte von drinnen sieht sehr, sehr schön aus.
Ja.
Wenn das die finale Grafik der Hintergründe ist, das macht schon was her.
Schreibe ich mir auch mal auf meine To-Do-Liste.
Mhm. Mach das mal, das interessiert mich. Das musst du uns dann beim nächsten Mal berichten.
Wird gemacht.
Sehr gut. Und dann sind wir auf der Seite 76. Wir bleiben im Bereich In Progress und sind bei Alien Breed 2 im Diary, der erste Ausgabe davon.
Ja.
Alien Breed 2. Also der erste Teil, super schwer, nie weit gekommen, weil es einfach so super schwer war. Und der zweite Teil war genauso schwer, also zumindest an meine Erinnerung. Und auch da bin ich nie weit gekommen, aber ich habe die Dinger immer wieder gerne gespielt, weil die atmosphärisch wirklich geil waren. Schon coole Spiele.
Die haben ja so ein bisschen an die Alien-Filme referenziert, obwohl sie damit ja eigentlich nichts zu tun hatten, aber trotzdem fühlte sich das ein bisschen so an. Ja. Auch rein visuell konnte man da ja schon so ein bisschen drauf schließen. Ich habe die auch gern gespielt, fand die auch immer sau schwer, aber so dieser grundsätzliche Gauntlet-Ansatz hat mir immer gut gefallen und es hat auch immer wieder Bock gemacht irgendwie. Es sah auch geil aus, Soundeffekte waren cool.
Ja.
Können wir uns auch mal vorknüpfen übrigens.
Ja, unbedingt. Also Alien Breed ist schon ganz groß. Eine Sache aus heutiger Sicht, weil ich ja Gauntlet mittlerweile kenne, bei Gauntlet konntest du ja diese Spawn-Punkte, wo die Monster, die Gespenster, was auch immer, deine Gegner, wo die rausspawnen, die konntest du ja kaputt machen. Das war ja hier nicht möglich. So, die Aliens, die kamen immer wieder und irgendwann war deine Munition alle, du hattest irgendwann keine Keycards mehr, um Türen zu öffnen, dann hast du dich in Sackgassen manövriert. Das war schon ultra schwer. Ich würde heutzutage viel speichern in diesem Spiel.
Und es ist ja auf dem Amiga Mini mit dabei. Da kann man das mal wieder wunderbar spielen und ordentlich speichern.
Ich würde es genau so tun. Viel, viel speichern.
So, guck mal, hier haben wir daneben direkt den Pfister.
Oh.
Thomas Pfister Spieleversand.
Das ist unser Lieblingsversand, der Pfister.
Gibt's denn hier, ach guck mal, der hat das hier nett sortiert.
Es ist unter Sonstiges und Zubehör. 72 Mark. Also, Thomas, jetzt bin ich enttäuscht.
Sonstiges, also das wird dem aber gar nicht gerecht.
Und er schreibt hier ganz dick Kampfpreise.
Komm, wir gehen weiter. Unten landen auf der Seite 80 im Bereich Charts, Amiga Games Charts, also die magazininternen Bewertungen. Die gehen wir jetzt natürlich nicht alle durch, denn das sind insgesamt 10 Kategorien, in denen hier bewertet wurde. Aber wir können ja mal den jeweils Erstplatzierten vorlesen, der hier angegeben wird, oder?
Ich glaube, wir haben irgendwann tatsächlich auch mal den Letztplatzierten vorgelesen, aber da kannten wir gar nichts von, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Darum finde ich den Erstplatzierten schon besser. Machen wir mal. Fangen wir mal an mit den Denkspielen. Da ist Goblins 2 mit 84% dabei.
Ja. Simulation Sim Earth?
Ja, habe ich nie gespielt. Da würde ich den zweiten ersten Platz, auch mit 84%, Pinball Fantasies eher sagen.
Ja.
Dann haben wir Flugsimulationen, da gibt's auch 2 Erstplatzierte. Ich nehme das, was ich kenne, Gunship 2000.
Das war sehr kompliziert.
Ja, sehr kompliziert. Wir haben schon ein paar Mal erwähnt, wie wir den Kopierschutz bei dir abgezeichnet haben.
Mit Bleistift auf Karo-Papier.
Und mit Schreibmaschine. Wir haben die Zahlen mit Schreibmaschine dahingeschrieben, was völlig bescheuert, völlig überkandidelt war für ein Spiel, das man nie gespielt hat, aber Hauptsache machen.
Liegt noch bei mir in der Schublade.
Sehr gut.
Jump'n'Run-Spiele, da ist Beseeked auf Platz 1. Ja. Völlig zu Recht.
Ja, definitiv. Adventures und Rollenspiele, Legend of Kyrandia ist auf der 1.
Und teilt sich den Platz auch, ne?
Ja, mit Robin Hood, aber das kenne ich nicht. Das habe ich nie gespielt. Insofern, Legend of Kyrandia habe ich auch nie gespielt, aber das kennt man einfach, wenn man einen Amiga hatte oder überhaupt damals gespielt hat, oder?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Den Titel hat man schon mal gehört. Und der steht ja auch auf unserer To-Do-Liste.
Ja, das tut er ja richtig. Wie das nächste Spiel ja auch, ne? Arcade Action Tobi, der Platz 1.
Ja, Lionheart.
Ja, ist auch irgendwie auf unserer To-Do-Liste.
Irgendwie schon, ne? Von Talion.
Dann haben wir Sportspiele. Ach, guck mal, das haben wir schon mal besprochen. Ja, das ist von unserer To-Do-Liste runter. Goal!
Ja. No Second Prize bei den Rennsimulationen. Das war diese Motorradsimulation.
Da habe ich immerhin mal die Musik mitgehabt.
Stimmt, geiler Soundtrack.
Dann haben wir Wirtschaftssimulation der Patrizia. 96%. Alter Schwede, 96%. Ne? Das ist
krass.
Wirklich krass.
Müsste man sich allein deswegen eigentlich auch mal angucken.
Das ist auch von allen Spielen, wir haben jetzt nur noch Strategiespiele, Tobi, da ist dein großes Spiel.
Lemmings 2.
Genau.
Mit 93%.
Und auch das reicht nicht. Offensichtlich nicht an der Patrizia mit 96%. Das ist das bestbewertete Spiel. Nein, ich lüge. Legend, doch. Das ist das bestbewertete Spiel überhaupt. Auf diesen ganzen Seiten. 96%. Das ist ja nah an der Perfektion.
Müssen wir uns mal angucken.
Ja, ja.
Kommen wir nicht drum rum. Aber bis dahin gehen wir weiter auf die Seite 82.
Oh Gott, nein.
Oh, oh. Das, okay, das geht schnell.
Ja, das geht.
Hier sind wir nämlich im Public Domain Corner.
Ja, lass uns das ganz schnell machen, ob wir hier irgendwas kennen. Also auf der Seite nicht, auf der Seite auch nicht. Und dann sind wir schon durch.
Ach, Gott sei Dank. Und haben uns durch die Warp Zone auf die Seite 85 gebeamt. Mhm. Da haben wir eine kleine Werbeanzeige für Amiga Hardware, Speicherweiterung, Turbokarten und so weiter und so fort. Brauchen wir uns jetzt nicht im Detail angucken.
Nee, es ist nur immer wieder faszinierend, dass 130 Megabyte Festplatte für den A500 damals 699 Mark gekostet haben.
Ja, das ist schon wahr.
Das ist schon echt krass. Ich finde, guck mal, dahinter stehen RAM-Zahlen. 130 Megabyte mit 0 RAM, mit 2, mit 4, mit 6 und mit 8 RAM. Was haben diese RAM-Zahlen zu bedeuten? Weißt du das?
Es geht um Festplatten, 130 MB, wahrscheinlich Geschwindigkeit, ne? Yeah. Random Access Memory bedeutet das ja. Mhm. Also der Speicherzugriff, die Geschwindigkeit, wie schnell auf die Daten zugegriffen werden kann, würde ich sagen.
Das teuerste haben wir hier, 210 Megabyte mit 8 Megabyte RAM für 1.399 Mark. Das ist doch krass. Ich glaube, mein Amiga mit Monitor und zwei Spielen hat sowas in dem Dreh gekostet.
Ja.
Schöne Zeiten.
Komm, weiter geht's auf die Seite 86. Mhm. Clubwork, Clubs und Freaks aufgepasst.
Freaks ist immer wieder geil. Ich finde es immer wieder geil, wie oft Freaks in diesen alten Zeitschriften ist. Herrlich.
Ja, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Rubrik, denn die versucht ja so ein bisschen die Community zu fördern und zu stärken und Leute zusammenzubringen. Mhm. Und tatsächlich gibt es hier auch so ein paar Anzeigen, wo Crews und Clubs Mitglieder gesucht haben. Da kann man mal so eine rauspicken. Mir sticht hier so die Input-Hunter-Crew ins Auge.
Input-Hunter-Crew ist geil.
Und es steht: Freaks aus den neuen Bundesländern sollen sich unbedingt an diese Crew halten, denn sie erstellen ein hervorragendes Fanzine, das wir auf dieser Seite kurz vorstellen. Mitglieder unbekannt.
Hm. Also die Anzahl der Mitglieder, da geht's darum. Also nicht, wer da Mitglied ist, sondern wie viele. Halbjährliche Clubkarte für 2,50.
Ja.
40-seitiges Fanzine The Guru. Für Mitarbeitende kostenlos. Demo-Pool, Hard- und Softwarehilfe. Der Nico und der Karl haben das damals gemacht.
Ja. Witzig.
Ja.
Auch immer wieder schön zu sehen, dass hier so Klarnamen und Anschriften einfach so abgedruckt.
Ja, das ist schon echt krass. Und auch wie unterschiedlich hier die Mitgliederzahlen sind. Ne, hier hat einer 10, hier gibt's schon 89, mehr als 100.
Noch keine.
Noch keiner ist geil. Software 4000 hat noch keine Mitglieder, will aber monatlich 5 €. Jetzt habe ich Euro gesagt, ne?
Mhm.
Ach, verdammt. 5 Mark natürlich, Aufnahmegebühr waren 3 Mark.
Ja.
Alle 4 Monate eine Diskette, was immer da dann drauf sein soll.
Hans-Jörg B. möchte demnächst einen neuen Computerclub gründen. Dazu sucht er noch jede Menge Mitglieder. Ja, süß.
Weitere Infos gibt's gegen Rückporto. Echt schon geil, ne?
Ja.
Software 4000, wenn die 2000 nicht mehr reicht. Ach, tut mir leid, Hans-Jörg, wenn du das hier hören solltest.
Wir wären auch gerne in deinem Club gewesen.
Ja, und wie viele Mitglieder waren es denn am Ende?
Tja, wir werden es nie erfahren. Nee,
wahrscheinlich nicht. So, wir sind im Reader's Corner.
Auf der Seite 88.
Ja.
Ja, und da konnten Grafiken eingereicht werden, unter anderem.
Ja.
Die in wahrscheinlich Deluxe Paint hauptsächlich erstellt worden sind.
Ja.
Und da sind, ja, ist alles von allem was dabei, würde ich sagen. Also dieses Star-Wars-Motiv sieht ja eigentlich ganz cool aus.
Es sieht auf jeden Fall interessant aus und irgendwie kommt es mir auch super bekannt vor.
Ja, ich meine auch, mich gerade daran zu erinnern, es gab damals ja dieses IFF-Grafikformat.
Ja.
Und ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich meine, dass so auch bei uns so Disketten, IFF-Disketten im Umlauf waren, wo so einzelne Grafiken drauf waren, die man in Deluxe Paint nutzen konnte. Und ich meine, auch wir hatten diesen Sternenzerstörer und diesen Todesstern. Und daraus konnte man sich dann in Deluxe Paint irgendwas bauen.
Also ich kann mich erinnern, dass der Todesstern, der ist, glaube ich, das ist ja der aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter und das ist der aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter, also den man am Anfang in dem Spiel auch sieht. Mhm. Und irgendwie kommt mir das unglaublich bekannt vor, dieses Bild, aber ich kann es nicht genau sagen.
Also ich meine auch, dass wir damit mal rumhantiert haben, wenn ich mich recht erinnere. Aber stimmt, der Todesstern war gleichzeitig ja auch der Cursor in dem Spiel, mit dem du den Schwierigkeitsgrad auswählen konntest.
Ah, ja, stimmt. Aber dann natürlich viel, viel kleiner.
Mhm.
Ja, hast du recht. Ja, geil.
Na gut, dann gibt's hier noch den Moonwalker, Michael Jackson.
Ja, ein bisschen, ja. Das ist auch ja ganz cool. Also es ist ja super schwer gewesen, mit Maus zu zeichnen. Ich habe das ja auch ein paar Mal gemacht. Hab dann irgendwas mit einer, ich würde jetzt in cool sagen Transferfolie, aber eigentlich habe ich nur so einen Deckel von so einer Schulmappe kaputt geschnitten, abgemacht und habe die dann irgendwie auf eine Zeitschrift gelegt und habe dann mit so einem wasserlöslichen Marker die Umrandungen abgemalt und das oder abgepaust in dem Fall und habe das Ding dann auf dem Monitor geklebt und habe das dann nachgepixelt.
Mhm.
Das war schon sehr aufwendig und wenn du das hier scheint ja irgendwie freihand gemacht worden zu sein.
Ja.
Das ist schon krass gewesen. Ich wollte damals immer so ein, wie hießen diese Dinger damals nochmal, wo du darauf zeichnen konntest, diese Pads.
Mhm. Diese, ich weiß schon, was du meinst.
Zeichenpads. Diese,
ja, ja.
Sowas wollte ich immer haben früher, weil ich dann immer gedacht habe, boah, wie cool du damit in Deluxe Paint dann wohl zeichnen können musst. Naja, habe ich nie gekriegt. Und heutzutage, ja, irgendwie macht man sowas nicht mehr, ne?
Nee. Nicht so richtig.
Das war so eine ganz eigene Zeit. Wirklich, du hast ja mit einzelnen Pixeln gearbeitet. Heute würdest du ja mit richtigen Linien malen. Und das waren damals Pixel. Du hast gepixelt. Du hast einzelne Pixel gesetzt. Das war krass.
Ja, wobei es die Kunst natürlich auch noch gibt, ne? Also die Kunstform Pixelart.
Auf jeden Fall.
Wird ja noch so vereinzelt von teilweise sehr, sehr fähigen Menschen immer noch zelebriert.
Moderne Pixelspiele, ne? Wunderschön. Auch ein Hank Niebuhr ist heute noch aktiv. Das ist ja ein Pixel-Gott gewesen auf dem Amiga, was der für tolle Sachen gemacht hat und der ist heute immer noch absolut fantastisch.
Da muss man ja wirklich von Kunstformen sprechen.
Ja.
Also finde ich noch anerkennenswerter als so 3D-Artists. Also das ist auch geil, aber da wird einem ja auch doch schon viel abgenommen. So, wenn man erstmal weiß, wie die Software zu bedienen ist sozusagen.
Das hast du jetzt gesagt. Ich halte mich da lieber sehr bedeckt, weil ich glaube, 3D ist auch sehr, sehr schwierig, wenn du mit 3D Kunst erschaffen willst. Wir haben ja auch mal versucht mit, Gott, wie hieß denn das damals?
True Space,
ja, genau, danke. Komm mal, du weißt sowas immer. Mhm. Wir haben das ja auch mal versucht und das war schon sehr, sehr schwer, vor allen Dingen das dann auch wirklich in 3D zu machen. Dann hast du irgendwas gerendert und das sah dann in der Perspektive, in der du es gemacht hast, sah es gut aus. Sobald du es irgendwie bewegt hast in eine andere Perspektive, sah alles scheiße aus. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, wie Leute sowas machen können. Und auch Pixeln, wahnsinnig beeindruckend. Also ich finde beides ganz, ganz toll. Aber ja, Pixeln ist nochmal ein eigenes Ding, ist natürlich für uns Retro-Fans, für uns Fans von damals, von Amiga und 16-Bit, ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, klar.
Ja. Dann schauen wir nochmal nach nebenan auf den Mail-Order. Super billig wird hier behauptet und das Versprechen wird auch eingelöst, denn hier gibt es den Ice Hockey Manager ebenfalls für 64,90. Naja, immerhin.
Endlich mal jemand, der den günstigen Preis hält. Sehr gut.
Software-Discount, Mann.
Mann, oh Mann.
So, und dann kommen wir langsam auf die Zielgerade, Seite 90. Wir sind im Hardware-Corner und ja, hier wird, wie der Name schon verspricht, Hardware beschrieben oder Hardware vorgestellt. Und hier geht's hauptsächlich um Festplatten, um einen Turbo Drive und Cinemorph. Das wird eine Software sein, mit der man so Fotos morphen konnte. Hier veranschaulicht einem Beispiel von einem Foto einer Frau zu einem Mann.
Ja, hier wird in dem Text auch Terminator 2 erwähnt und das Video Black and White von Michael Jackson.
Ja, genau.
Da ging das ja so los mit dem Morphen und ja, war ja irgendwie der heiße Scheiß damals.
Hat man häufig gesehen in Musikvideos auch, ne? Snoop Doggy Dogg damals.
Stimmt, ja.
So vom Hund zum Menschen und zurück und sowas. Es war aber trotzdem auch, ich habe es vor gar nicht so langer Zeit mal wieder gesehen, das Video. Es sah eigentlich auch okay aus.
Und hier konnte es dann auch der Amiga, ne?
Ja, ja.
Spannend.
Wir gehen trotzdem weiter.
Ja, oh, guck mal, Commodore versus Sega. Witzig, dass sie sich Sega rausgenommen haben. Aber gut, Nintendo hatte damals ja noch kein CD-System. Es geht nämlich um den CD32, Amiga CD32. Und das war ja letztes Aufbäumen von Commodore und leider, wir spoilern jetzt Totgeburt für Commodore. Das war der letzte Sargnagel, was unglaublich schade ist. Das war ein Ding, wollte das echt schon gerne haben, ne?
Ja.
Aber am Ende waren die meisten Spiele, ja, Amiga-Spiele, meistens die 1200er-Variante, wo irgendwie ein Full-Motion-Video vorgeklatscht wurde oder so. Aber an sich waren es die Spiele, die man auch auf dem Amiga oder auf dem Amiga 1200 spielen konnte. Also das war jetzt nichts Tolles.
Traurig. Irgendwie witzig. Hier ist ja das Gerät mit dem Controller abgebildet und mittlerweile verbinde ich den Controller mehr mit dem Amiga Mini als mit dem CD32.
Ja, die haben den Controller des Amiga Mini ja nach dem Controller des CD32 zumindest grob nachdesignt. Also er sieht schon anders aus, er ist nicht ganz so dünn, er könnte auch besser in der Hand liegen, das weiß ich nicht genau, aber ist auf jeden Fall daran angelehnt, ja, ja.
So, und daneben gibt's nochmal eine Werbeanzeige, die Sternstunde für Ihren Computer, da geht's nochmal um Festplatten, haben wir gerade schon drüber gesprochen, können wir also überspringen und direkt auf die Seite 94 gehen und da geht's ins Preview für die nächste Ausgabe. Der Hawkeye-Schöpfer ist zurück. Disposable Hero heißt hier der Titel.
Ja, das ist ein Spiel, was ich erst seitdem ich ein Amiga Mini habe, kenne.
Ich kenn's gar nicht.
Da habe ich mir das mal runtergezogen. Das ist ein wirklich, wirklich schönes Shoot'em'up. Das sieht ganz...
Sieht nett aus.
Das sieht auch wirklich toll aus. Auch in Bewegung sieht das toll aus. Ist ja natürlich sauschwer. Ich habe das auch nicht weit gespielt, aber ich habe es mir mal angeguckt. Aus damaliger Zeit kannte ich das gar nicht. Aber wie gesagt, jetzt auf dem Amiga Mini habe ich mir das mal angeguckt. Schon ganz geil. Sieht ein bisschen aus wie R-Type, aber nochmal aufgebohrt für ein Amiga halt.
Okay, also wir haben ein bisschen Abwechslung gebraucht. Kein Bock mehr auf R-Type oder, keine Ahnung, X-Out, Z-Out, wie es hießen hat. Kann sich hier Disposable Hero mal anschauen. Mhm. So, und dann haben wir auf der nächsten Doppelseite, 96-97, ein Gewinnspiel.
Ja.
Microprose und die Amiga Games verlosen hier verschiedene Dinge. Erster Preis, ein glanzvoller Amiga 1200.
Boah, ja, geil. Das wäre ein Ding gewesen damals, ne?
Mhm.
Der zweite und dritte Preis ist Formula One Grand Prix und Gunship 2000 und B17.
Vierter bis fünfter Preis, ein Jahresabo der Amiga Games.
Dann haben wir mega schicke Sonnenbrillen, wenn man als sechster bis zehnter gezogen wurde.
Ja, und auf dem 11. bis 25. Platz She's Fresh Packs, was auch immer das sein soll. Also es geht hier, wir sind ja im August offenbar um eine Sommerverlosungsaktion. Raus aus den Pullis und rein in die Badehose wird hier auch geschrieben. Mhm. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Text lesen, aber es wird irgendwas Sommerliches gewesen sein.
Davon ist auszugehen.
Wir haben aber Winter.
Ja, jetzt gerade haben wir Winter. Da könnte ich den A1200 brauchen und schön drinnen bleiben. Aber wir gehen weiter und sind auf Seite 98 und sind schon auf der Vorschauseite.
Auf die Ausgabe 993. Mhm. Es wird gehen um Wirtschaftssimulation, um das Spiel Disposable Hero, haben wir gerade schon drüber gesprochen, um The Lost Vikings und natürlich gibt's auch wieder einen Blick in die Entwicklung von Graft Gold. Da können wir uns also jetzt schon mal drauf freuen. Mhm. Die erscheint am 18.08.93.
Wieder für 5,90 €.
Genau.
Ja.
Der neue Preis.
Der neue Preis, richtig. Dann haben wir noch Werbung. Das ist ja immer so. Letzte Seite im Heft ist Werbung für, ich sag's jetzt so wie Tobi, A320 Airbus, die Edition USA. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Lufthansa und Deutsche Aerospace Airbus. Geil.
Yes. Sieht geil aus, muss man sagen.
Sieht richtig geil aus. Wenn man sich aber mit dem Wissen des 11. September anguckt, ist das schon irgendwie weird. So ein Flugzeug auf Höhe von so Wolkenkratzern und im Hintergrund sind die Twin Tower zu sehen. Gibt irgendwie ein komisches Feeling.
Ja, da gebe ich dir recht. On final approach to the United States steht hier auch noch.
Ja, geil.
Ja. Tja, und dann schließen wir das Heft. Haben noch eine letzte Werbung. Burn Time von Max Design wird hier beworben. Das Backcover hatten wir schon ein paar Mal, glaube ich. Und damit haben wir es mal wieder.
Ja, sieht ganz so aus. Das ging wie immer, Tobi, ich sag's immer wieder, am Ende ganz schnell. Ne? Dann ist man plötzlich durch und denkt sich so, huch, wo ist denn das Heft geblieben?
Ja, dann bleibt uns gar nicht so viel übrig, als euch lieben Hörenden zu danken, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Vielleicht habt ihr mitgeblättert, vielleicht habt ihr aber auch die Augen geschlossen. Die könnt ihr jetzt wieder öffnen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Und zwar in Form einer Bewertung auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns sehr. Aber auch auf Spotify kann man Bewertungen vergeben. Ihr könnt uns auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder meldet euch gerne auf den Social Media Kanälen. Da sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Zuletzt auch auf Blue Sky so ein bisschen. Das funktioniert ganz gut.
Ja, auf Blue Sky sind wir ein bisschen aktiver geworden. Das geht so langsam bergauf. Wir sind aber auch noch auf X.
Und wenn es euch so richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr dem Ausdruck verleihen, indem ihr uns eine kleine, kleine Spende rüberwachsen lasst. Wir sind auf Steady und auf Ko-fi unterwegs aktuell. Da freuen wir uns natürlich über jede Zuwendung, über jede Unterstützung um so ein bisschen Aufwind in die Kasse zu kriegen, denn aktuell, ja, wir sagen, wie es ist. Es ist eher ein Minusgeschäft.
Ja, das ist wohl so. Also bewerbt uns mit Geld, würde Sebo jetzt sagen.
Und Philippe würde sagen?
Mit Hartgeld.
Nein. Aber was würde er noch sagen?
Er würde natürlich sagen, bleibt am Drücker.
Das würde er.
Wir hören uns dann in 14 Tagen und Sebo würde jetzt auch noch sagen.
Auf Wiedersehen.
Richtig, so, dann haben wir alles durch. Bis in 14 Tagen. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Meine Damen und Herren, das Rad.
Und auch heute wieder mal muss das Rad entscheiden.